Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hä? Hier ist Sanft und sorgfältig. Wahnsinnig treu. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Hallo, ihr Meinungsmacher da draußen, ihr Stimmungs-Opinion-Leader, ihr Fürsprecher, ihr Gegensprecher, ihr kritischen Stimmen. Ich sitze hier im Studio mit einer Ikone, mit dem Meinungsmacher Nummer 1. Der GQ hat gewählt.
Der GQ hat gewählt.
Der GQ hat gewählt.
Eine hochkarätige Jury, ausschließlich Männern, hat rausgefunden.
Ich bin stolz, Olli, das sagen zu dürfen. Nein, ich möchte es sagen.
Meinungsmacher.
Ich bin stolz, dass mein Arbeitskollege, mein Partner, mein Mann, der mich gefördert hat, Jan Böhmermann, ist Meinungsmacher Nummer 1 nach GQ-Standard. So. Herzlichen Glückwunsch, Jan Böhmermann. Wann hört dieser Erfolgslauf endlich mal auf?
Als Meinungsmacher Nummer 1 der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, vertrete ich hiermit offiziell und öffentlich die Meinung, dass Listen, auf denen Meinungsmacher gerankt werden, nach Kraft ihrer Meinung, dass diese Listen absolut unseriös und hören Sie auf meine Meinung. Glauben Sie niemandem, der Sie auf eine Meinungsmacherliste setzt.
Hat der GQ,
ist meine Meinung.
Hat der GQ dich nicht letztes Jahr auch zum bestangezogensten Mann im Showbusiness gewählt?
Nee, zum Platz 100.
Okay.
Platz 100. Und auf 1 war Heiko Maas, der Bundesjustizminister. Also, als Meinungsmacher Nummer 1 sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, man muss nicht so sehr auf Listen von der GQ hören, ehrlich gesagt. So.
Punkt. Aber das ist das Thema der heutigen
Sendung. Trotzdem geiles Gefühl.
Ja,
trotzdem
geiles Gefühl. Und Thema der heutigen Sendung, Meinungsmache. Wie hart segeln wir in Deutschland gerade am Wind der Meinungsmache? Muckefuck, kannst du mir den Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Der wurde gerade leise gedreht. Ich höre in der Radiosendung immer gerne meine eigene Stimme ein bisschen lauter auf dem Kopfhörer.
Eben. Fürs Ego.
Fürs
Wenn man
Ego
schon die Meinungsmache Nummer 1 ist, dann wenigstens, dass man sich wenigstens laut hört. Ich esse heute wieder Zimtschnecken, die ich schön aus dem Froster geholt habe. Deswegen kann es sein, dass ich die erste Hälfte der Sendung ein kleines bisschen degeneriert klinge, weil alles voller Hefeteig ist in meinen Zähnen. Das schmeckt aber lecker. Oh, letzte Woche müssen wir direkt mal aufräumen. Letzte Woche mussten wir eine Notsendung senden.
Das tut mir leid.
Ist nicht so schlimm, du hattest Magen-Darm, ne? Du warst richtig in Arsch.
Ich war richtig im Arsch und ich muss jetzt sagen, ich bin auch noch nicht so richtig fit. Ich komme gerade vom Arzt und ein Geheimnis des Lebens verrate ich dir immer, Jan. Ab 40 oder so wird man nicht mehr so oft krank. Aber wenn man krank wird, dann denkt man wirklich, es geht dem Ende zu. Es ist wirklich so.
Ich merke das jetzt schon manchmal bei Erkältungen.
Ja, das ist nicht mehr eine normale Erkältung, sondern es ist Spiel, also du, das ist so ein bisschen auch, wenn du dann krank bist.
Spiel mit dem Feuer.
Und du wirst so ein bisschen, also du wirst dem Leben gegenüber dankbar. Vor allem jetzt gerade wieder, wo wieder ein bekannter oder ein guter Mensch nach dem anderen stirbt oder
ach ja,
Roger
Williamson hat es zerlegt. Oh. Junge. Letztes Jahr noch in meiner Sendung als Gast wirklich so ein 2-Meter-Baum, was für ein toller Mann. Dem hat man Roger Williamson, auch wenn man ihm nur 2-3 Mal begegnet ist, man hat immer das Gefühl, ein so zugewandter, freundlicher
total
ein Mensch, der irgendwie Freundschaften gepflegt hat, auch zu Leuten, wo man gedacht hat, warum ist er mit dem denn befreundet? Wahnsinnig scharf auf die Welt geguckt und ist wirklich. Ach, das hat mich wirklich mitgenommen. Ich war wirklich letzte Woche, ich hatte auch so 5 Leute, wo ich nicht genau wusste, ob ich die jetzt anrufen kann, weil die garantiert sehr, sehr traurig sind, dass Roger Williamson gestorben ist. Und weil ich glaube, die Diagnose, der hat ja Magenkrebs gehabt, hat er auch, glaube ich, öffentlich erzählt, deswegen können wir da auch
drüber reden. Wie auch immer, trotzdem ist das so eine
Sache. Ja, aber kam im Sommer letzten Jahres, das war ja aus dem Nichts quasi, also im Sommer letzten Jahres, und dann ging das innerhalb von einem halben Jahr, ist dieser riesige Baum da gefällt worden. Also wirklich, furchtbar. Und was für ein toller und noch nicht so alter Mensch, 60, das ist einfach kein alter.
Nee, und spitzen Typ gewesen.
Ja,
wirklich.
Muss man mal sagen.
Und hat genau gegenüber von mir sein Büro gehabt, in der Sternschanze, früher in der Schanzenstraße, am Schulterblatt. Habe ich nämlich in der WG gewohnt und er hat genau gegenüber, habe ich ihn jahrelang immer gesehen, auf dem Fahrrad. Habe ich immer gedacht, cooler Typ und so, der macht doch das da im Fernsehen. Da war ich noch mehr so mit Haschrauchen interessiert, also so beschäftigt damals, so vor 20 Jahren. Da war der da jedenfalls in der Sternschanze genau gegenüber von mir, habe ich ihn fast jeden Tag gesehen.
Weißt du, es kann sein, dass ich heute schöne Roger Willensen Zitate ein. Ich werde mal ein paar raussuchen, weil ich glaube einfach, Germany's Next Topmodel war wieder am Donnerstag und der hat so gar nichts über Heidi Klum gesagt. So pointiert Heidi Klum ausgezogen und fertig gemacht, wie es kein anderer konnte. Einfach mal so, weil wir können, hauen wir das heute raus. Olli, aber schön, dass du wieder da bist.
Letzte Woche war ich noch nicht so richtig fit. Du musst die Sendung heute ein bisschen führen. Du musst heute ein bisschen aber du kannst so eine Sendung auch eigentlich alleine stemmen, ne?
Ich mache ein bisschen Meinung heute. Folgende Meinung habe ich.
Sag mal eine Meinung.
Wer die AfD wählt, hat wirklich nichts aus der deutschen Geschichte gelernt. kennengelernt. Und es vor allen Dingen das sind Leute, die normalerweise nicht zur Wahl gehen. Ist meine Meinung. Und jetzt muss man auch mal sagen, das habe ich schon mal angerissen. Meinungsfreiheit in Deutschland, das heißt nicht Kritikfreiheit. Mhm. Sehr schöner Satz von Mario Sixtus, habe ich im Internet gelesen. Finde ich super.
Von Sixt, der Chef von Sixt, von der Autovermietung?
Der ist Chef von Sixt, genau. Ja. Mario Sixt, der Chef von Sixt, der Autovermietung. Ja. Der hat gesagt, Meinungsfreiheit sollte man nicht verwechseln mit Kritikfreiheit. Das heißt, nur nicht, weil man seine Meinung artikuliert, heißt das nicht, dass alle Leute, die auch dann alle sagen, jawohl, richtig so, und die dann annehmen müssen, sondern das bedeutet einfach nur, dass man die Meinung sagen kann und ein anderer kann die Meinung halt auch sagen. Fertig, aus. Und wenn einem das nicht passt, dass Leute eine Radiosendung haben, die eine Meinung haben, die einem nicht passt, dann sollte man sich selber eine Radiosendung organisieren und gucken, ob das hinhaut.
Richtig,
so.
Richtig.
Ich habe so, ganz ehrlich,
ich sag jetzt auch wieder öfter mal meine Meinung. Ich habe gestern
sag doch mal deine Meinung.
Gestern Morgen habe ich dem Taxifahrer meine Meinung gesagt. Ich habe ein Taxi bestellt, stand vor meiner Tür und kam mit einem Kaffeebecher. Ich hatte einen Kaffeebecher in der Hand und hatte mir gerade einen Kaffee gemacht. Dachte, den trinkst du schön im Kaffee auf dem Weg zur Arbeit. Und dann hat der Taxifahrer zu mir gesagt: Ja, ich will dir mal was sagen, mein Junge. Mit Kaffeebecher kommst du ja nicht rein in mein Taxi, ne? Und da habe ich gesagt zu ihm, ja, pass mal auf, jetzt erzähl ich dir mal was. Erstmal redest du mit mir Hochdeutsch, ich bin nämlich Hamburger. Ich bin hier nicht irgendwie im Berliner Slang im Ghetto aufgewachsen. Und zweitens kostet die Kaffeetasse mehr als dein ganzes Taxi, habe ich ihm gesagt. Und dann ist er einfach weitergefahren und dann stand ich da allein und musste mir ein neues Taxi bestellen. Dann hat das nicht geklappt.
Naja, in Berlin geht das ja schnell.
Aber ich habe ihm immerhin mal meine Meinung gesagt. Also es war dann
ja
auch
richtig so. Pass auf, hier, ja? hast du mal ein bisschen Piano, einen kleinen Song für den Hintergrund? Hast du ein iPad angeschlossen?
Ja, iPad ist angeschlossen, Piano-Musik.
Irgendwas Schönes, weil ich würde gerne jetzt das Zitat von Roger Willemsen, also in quasi, ja. Ich weiß, ist wenn wir hier Leute ehren, die verstorben sind, die uns was bedeuten, das ist immer nicht so richtig, kommt von Herzen, ist immer nicht so richtig angemessen, aber ich finde, das ist eine Sache, die wir jetzt mal einfach raushauen müssen. Roger Willemsen zu Heidi Klum, und ich fände es schön, ja, wenn wir eine angemessene Musik im Hintergrund
hätten. Warte, lass mich kurz gucken, irgendwo habe ich noch...
Irgendwas, was schön ist.
Ja, warte, lass mich doch mal, nicht so, aber wenn du das vorher...
Ja. Ist egal. Letzte Woche, wenn du da gewesen wärst, ich hätte so geil mit dir ganz frisch über Soho-Haus-Geschichten mit dir lästern können. Ich habe im Soho-Haus übernachtet, zum ersten Mal in meinem Leben in Berlin, in diesem angesagten, super hippen Spitzenhotel, ja, wo man wirklich geduzt wird und alle auch mit einem auf Augenhöhe sind.
Aber alle mit einem auf Englisch eigentlich reden.
Ja, genau.
Die reden ja alle Englisch.
Jetzt ist das schon wieder so ein bisschen verblasst und diese ganze Aggression, diese aufgestaute, die sich übrigens gar nicht so sehr auf das Etablissement, doch auch auf das Haus, aber eher auch so ein bisschen auf die Leute, die da so rumschlawenzeln, projiziert, ist schon wieder so ein bisschen verstaubt, der Hass. Der ist gar nicht mehr so richtig schön frisch.
Ja.
Aber vielleicht kann man das jetzt ein bisschen mit Roger Willemsen, ich lese einfach Roger Willemsen ohne den Song vor.
Du, wir machen, es ist ein guter, ich sag mal so, Cliffhanger. Weil wir machen,
nein, das will ich schnell machen,
Jan,
bevor wir den Song
Jan,
gehen.
Jan, aber ich möchte gerne, dass wir Roger Willemsen im zweiten Block gleich nochmal ein bisschen mehr ehren, indem wir jetzt einfach mal kurz Pause machen, wenn ich das so sagen darf. Ich finde auch keinen Piano-Song. Muckefuck, unsere Hilfsassistentin, ruft gerade mir ins Ohr, wir müssen dringend einen Song spielen. Jetzt kommt ein bisschen Musik, und Neil Young mit Heart of Gold ist ein guter Song. Und danach sind wir wieder für Sie da. Herzlich willkommen hier, sanft und sorgfältig, am Sonntag.
Moin, moin.
Den, wie viel denn heute?
Den Sonntag, heute, also, Moment, ganz kurz. Heute ist Sonntag der 14. Valentinstag, je t'aime.
Mit mehr Leidenschaft kann man es einfach nicht sagen. Bis gleich.
Ja, also ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Ja, und Sie kriegen auch das, was Sie verdienen. Hier am Sonntag, den 14.02. Moin.
Es ist der Valentinstag. Das ist. Warum machen wir nicht einfach, jetzt haben wir Meinungsmacher als Thema, nur um einfach hier so 2 Stunden lang, dass ich mir schön einen runterholen kann akustisch, aber auf eine Sache, die nichts bedeutet. Wirklich,
du, weißt du was, als wenn wir einmal nur das Thema der Sendung 2 Stunden durchgezogen haben. Natürlich geht es jetzt ein bisschen um Valentinstag, gleich auch um Liebe und ob man seine Liebsten denkt an Tagen wie heute. Ich glaube, die Leute, die unsere Radiosendung hören, die haben keine Liebsten oder denken nicht an die. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir
glaube ich nicht. Ne? Ja, für die sind wir so eine Art Ersatzbeziehung. Ich muss mal ganz kurz, bevor wir jetzt das versprochene Roger Willemsen-Zitat raushauen, ich muss mal mit dir über eine ernste Sache sprechen.
Gerne, Jan.
Ich bin sehr beschäftigt gerade.
Gerne.
Und zwar ist es eine Karrieregeschichte. Also es geht um meine berufliche Angelegenheit. Wir machen ja wirklich seit Jahren Sachen hier, also fernsehmäßig.
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich weiß.
Ich habe das Gefühl in letzter Zeit.
Du hast voll viel Erfolg und ich ziehe mich immer mit zurück. Du spielst, und ich muss in der Sumpfblume spielen, in Hameln bald.
Nein, du hast, Olli, Das ist schön, wie
du
jetzt so klein.
Olli droppt gerade. Achtung. Du willst dich von mir trennen.
Nein, du schämst dich für mich.
Sag's doch ehrlich, Jan. Es ist dir peinlich, mit einem Underground-Liedermacher zusammen eine Radiosendung zu haben.
Nein, erstmal muss ich dir sagen, es ist schade, dass ich es nicht im Radio machen muss, aber es gibt gute Nachrichten, was unsere Fernsehsendung betrifft. Das darf ich öffentlich aber nicht. Darf ich öffentlich nicht drüber reden. Erstens. Zweitens ging's gar nicht darum. Und schön, dass du aber nochmal gedroppt hast, dass du jetzt gestern bekannt gegeben hast, dass du deine komische Credibility-Tour jetzt machst mit so 50er-Läden im Reiders-Café in Lübeck und der Suchtblume in Hameln. Olli Schulz, Back to the Roots.
Im Reiders-Café in Lübeck, da spielen sogar Böse Onkels Coverbands.
Vielleicht kannst du Böse Onkels Lieder covern auf Olli Schulz, nur seine Akustikgitarre und er und halt 50 schmachtende Studenten. Die Karten sind wahrscheinlich jetzt schon alle weg, wenn wir das hier ausstrahlen.
Keine Ahnung, aber ich freue mich total auf Lübeck, aufs Reiders, weil Kai Uwe, der Inhaber vom Reiders, der den Laden seit 20 oder 30 Jahren macht, ist ein super Typ und da bin ich immer gerne. Also ich war erst einmal da, aber es war super. Und diese Tour führt mich wirklich durch die kleinsten Kaschem und Läden. Komm doch mit ein, zwei Tage.
Familie.
Und GQ den Preis entgegennehmen und so. Ey, und ich würde gerne mit dir nach Hameln in die Sumpfblume kommen, aber ich muss
aber Giovanni und ich feiern im Borchardt unsere beiden Spitzenplätze. Also wirklich, muss man wirklich mal sagen, das wollte ich eigentlich erzählen. Solche Sachen, ich gehe wirklich einfach nur jeden Tag zur Arbeit und mache seit 3, 4, 5, eigentlich seit 6 Jahren, 7 Jahren mit den gleichen Leuten irgendwelchen Fernsehquatsch. Und es hat einfach jahrelang keine Sau interessiert und auf einmal haust du das raus, auf einmal ist der Sender freundlich zu einem, auf einmal kennt einen die Pressestelle, auf einmal weiß der Intendant, was man macht, lässt du einmal einen Furz und hast dann irgendwie 70 Artikel bei Focus Online und bei Stern.de und so.
Ja.
Das ist alles ja schön und gut, aber ehrlich gesagt ist mir ein bisschen unangenehm und ich will auch Leute nicht nerven, weil darum geht es wirklich überhaupt nicht. Mhm. Und gehst du zur Arbeit und dann gucken dich alle Leute an, als hättest du sonst was geleistet und dann fährst du irgendwie über den Redakteur vom ZDF, der die Zeitungsartikel ausgeschnitten hat, dass man jetzt offensichtlich mit einem GQ, was auch immer, das bedeutet ja wirklich nichts.
Aber also, dann, ich liebe Sätze wie, mir ist mein Erfolg echt unangenehm.
Nein, du verstehst mich falsch. Mir ist das nicht unangenehm. Ja. Ich finde das natürlich total gut, dass Leute das gut finden und so und dass es Leute mitbekommen. Aber man selber fühlt sich ja nicht so an, als würde man das deswegen machen, sondern ich gehe ja wirklich zur Arbeit, morgens bis abends und dann kommt man nach Hause und dann ist irgendwas passiert, was man nicht mitbekommen hat, wo man dann irgendwie Leute was darüber geschrieben haben. Also die ganze Interpretation von allem, was man so macht, liegt nicht in meiner Hand. Dafür muss ich mich nur einfach entschuldigen. Ich habe nichts damit zu tun, was Leute darüber schreiben. So, wirklich nicht.
Also,
und es ist mir nicht Also, ich finde es aber ein bisschen viel. Ich nerve mich selber. Weißt du? So, also es ist einfach zu viel. Aber man kann ja auch nicht sagen, ich höre auf damit.
Ich nerv mich, weißt du was? Ich nerv mich auch immer selber, Jan. Aber das hat bei mir nichts mit Erfolg oder Misserfolg zu tun. Ich bin einfach so oft tierisch oft genervt von mir selber. Vor allem heute, verrotzt und ich hoffe, meine Stimme klinge ich sehr verrotzt eigentlich heute.
Nein, das geht, aber wenn, dann kann ich das ausgleichen. Ich klinge auch sehr verrotzt seit 3 Tagen. Soll jetzt nicht auch hier nach doofer Koketterie klingen und so. Das ist schon alles mega geil und wirklich nur mit so einem halbsteifen Schwengel laufe ich durch die Gegend. Also, das ist alles super, super gut. Aber es ist trotzdem, ist das von innen, fühlt sich das nicht so an, als würde man das deswegen machen oder deswegen, dass das der Grund ist, warum man das macht.
Und deswegen lade ich dich ein, mit mir im April auf eine kleine Tour zu kommen.
In die Sumpfblume nach Hameln.
Nach Hameln, pass auf. Und du liest eine Viertelstunde vor so kleine Limericks und Gags und dann komme ich mit Akustikgitarre.
aus meiner lyrischen Phase, wo ich versucht habe, als Lyriker durchzustarten.
Genau.
Und uns alle Verlage Deutschlands angeschrieben habe, ob die nicht ein Gedichtband von Jan Böhmermann
das wäre so witzig,
veröffentlichen wollen. Und die alle voll so, wer?
Das wäre so witzig, wenn du mit einem kleinen Klappstuhl und so einem Tisch, den wir für dich aufstellen, vor eine Viertelstunde Limericks vorliest in der Sumpfblume in Hameln.
Die schönsten Texte von Heinz Erhardt.
Ja.
Performt schlecht vorgelesen von Jan Böhmermann. Mit so ganz schlimmen Verlesern immer. Und dann die Pointen verkacken, was bei Heinz Erhardt Gedichten auch echt schwer ist. Weil da ahnst du schon, wenn du anfängst zu lesen, wie das am Ende nach 3 Seiten dann, welcher Reim da kommt.
Ich war tierisch gut da drin, die auswendig zu lernen früher, Heinz Erhardt. Ja,
hinter eines Baumes Rinde saß die Male mit dem Kinde. So, pass auf, jetzt kommen wir zu Roger Willemsen. Mhm. Wir wollen jetzt nicht das zu lange hinziehen. Roger Willemsen über Heidi Klum und über Germany's Next Topmodel hat er wirklich genauso geschrieben. Eine Einlassung von Roger Willemsen zu Heidi Klum. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln.
Hat er das wirklich so geschrieben?
Wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Wow. Wow.
Also das, ehrlich gesagt, man wünscht sich was zu machen, wo jemand so pointiert einen vernichtet in 3 Sätzen.
Absolut.
Das konnte wirklich, Roger Williams auch mit einem Charme, dass hinterher Heidi Klum trotzdem noch Lust hätte, mit ihm zu schlafen.
Meinst du, sie hätte noch Lust gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich behaupte, wenn Roger Williams mit egal welcher Frau länger als eine halbe Stunde in einem Raum war, war die danach willig und bereit, sich quasi ihm komplett hinzugeben und ihm 5 Kinder zu schenken.
Ich bin mit Roger Williamson nach deiner Sendung zusammen im Taxi gefahren und wir haben uns noch nett unterhalten und ich war nach 10 Minuten bereit, mit ihm zu schlafen. Also ich, das hat
ja, auch als Mann. Ja. Auch als Mann, der sonst eher so heterosexuell unterwegs ist. Man war wirklich, Roger Williamson war wirklich ein echt ein guter Typ. Man muss halt die alten Sachen, ich habe jetzt so ein Interview, was war das nochmal? Er hat so ein Interview, verdammt nochmal, jetzt krieg ich's nicht mehr zusammen. Ich hab im Nachgang nach der Todesnachricht, weil ich wirklich dann so 5 Leute hatte, die wirklich sehr eng mit Roger Williamson befreundet waren und wo ich genau wusste, da kann ich jetzt nicht anrufen, auch wenn ich mit denen irgendwas anderes zu besprechen habe. Die müssen jetzt erstmal kurz ein bisschen alleine gelassen werden. Und habe ich dann quasi übersprungsmäßig alte Interviews von Roger Williamson mir angeguckt. Wusstest du übrigens, dass der Entdecker von Stefan Raab und auch Harald Schmidt, Jörg Grabosch, ja, der Chef von Brainpool, dass der, glaube ich, Williamsons Woche damals bei, ich glaube, das war Premiere.
Bei Premiere, genau.
Diese Talkshow mit Roger Williamson, die erste große quasi intellektuelle Sternstunde
des deutschen Fernsehens. Da waren Roger Williamson und ich zu der Zeit übrigens Kollegen. Ich habe nämlich im Decoder-Service gearbeitet und den Leuten am Telefon erklärt, wie man den Decoder anschließt. Kann man also sagen, Roger Williamson und ich waren
Arbeitskollegen.
Bei Premiere. Ist das nicht... Ja.
Das ist eine rührende Geschichte. Jeder sollte eine Geschichte von Roger Williamson erzählen.
Ich habe noch eine Geschichte.
Wo immer er ist, okay. Er wird, ja, wo immer er ist, er wird das schon, er wird die Welt weiterhin beobachten. Egal wo, jetzt so metaphysisch. Die Moleküle sind ja noch da, frei nach Loki Schmidt. Und die wabern irgendwo zwischen uns und gucken, dass wir alles richtig machen. Und in diesem Sinne,
jetzt kommt ein bisschen Musik. Das passt ganz gut. Loki Schmidt, hast du gerade gesagt, jetzt kommt die letzte Eisenbahn. Gute Band. Nein. Doch, das ist eine super Band. Kennst du die? Die höchste Eisenbahn meine ich natürlich.
Letzte Eisenbahn.
Die höchste Eisenbahn.
Oh, müssen wir auch ein bisschen, haben wir auch noch Wir müssen gleich nochmal kurz über diesen Typen sprechen.
Daran habe ich jetzt nicht gedacht, an diesem Zugunglück. Die höchste Eisenbahn ist jetzt nicht,
ja, wisst genau, wie es gemeint ist.
Nein, Leute. Es ist nicht also so gemeint. Hier ist die höchste Eisenbahn mit einem Song, den ich liebe von der Platte. Radio 1 spielt ihn bestimmt, die anderen Sender sind gefragt. Die höchste Eisenbahn, hier ist der Song Aliens, gesungen von Moritz Krämer, toller Song. Francesco Wilking spielt in der Band, Max Schröder spielt in der Band. Nur gute Leute, super Band, ich glaube, die nehmen gerade eine zweite Platte auf. Hier ist Aliens von die höchste Eisenbahn.
Samt und sorgfältig am Sonntag, den Valentinstag. Heute ist der Tag der Liebe, ausgedacht von der Liebesindustrie, damit sie heute Geld ausgeben für Dinge, für die sie nie Geld ausgeben würden. Aber Liebe findet auch an allen anderen Tagen im Jahr statt. Hier sind sie, die beiden Verliebten aus dem Radio. Olli genau. Und Janni, wir sind zusammen wieder. Endlich. Oh Mann, letzte Woche, ich hab dich vermisst. Ich saß dann da vor allen Dingen im Studium, war ja wirklich in Berlin und dann bist du nicht gekommen und wir haben uns megamäßig Sorgen gemacht, dass irgendwas ist.
Ja, ich habe bis 7 Uhr morgens gekotzt und bin um 7:30 erschöpft eingeschlafen, um es mal auf den Punkt zu bringen und habe mir den Wecker gestellt und dann habe ich den nicht gehört, weil ich wirklich komplett fertig war. Mein Gott, da hat sich einmal alles umgekrempelt bei mir.
Nichts so ist das halt, so ist das Leben.
Macht
halt.
Ja nichts.
Genau. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen ganz kurz über eine ethische Geschichte reden.
Gerne.
Ich weiß nicht, ich habe am letzten Dienstag war ich in Hamburg bei den Rocket Beans. Das ist so eine Internet-Fernsehangelegenheit, also zum einen, weil ich versprochen habe, dass ich da hingehe und die Gegenbesuche, weil die bei mir in der Sendung waren. Und dann wollte ich mir aber auch mal angucken, wo die so arbeiten und wie die arbeiten. Das sind quasi Leute, die haben gesagt, wenn uns kein Fernsehsender aufkauft, dann machen wir einfach einen eigenen Fernsehsender auf und machen unsere Sachen da so. Also so ein bisschen offener Kanal, aber halt selbst finanziert. Und dann mussten die irgendwie so einen eigenen Sender anmelden bei der Landesanstalt für Medien, die gar nicht wussten, wie das geht. Also die hatten so ein Formular erst einmal ausgestellt oder sowas in Hamburg. Und dann haben die da einen Sender aufgemacht und das offensichtlich trägt sich das und dann laufen da 60 angenehme Leute rum und machen so einen Fernsehsender. Es war dann sehr spät abends und ich war sehr müde. Und was wollte ich jetzt nochmal erzählen?
Die Rocket wollte. Beans. Du warst in Hamburg und du wolltest irgendwas erzählen, was emotional ist oder so. Oder was?
Ach so, genau. Und dann musste ich abends dann, weil es Dienstagabend war, am nächsten Morgen war Aufzeichnung in Köln von meiner Sendung. Ich wollte fit sein, habe mich dann abends im Hotel, übrigens im Reichshof, hinterm Hauptbahnhof, haben sie schön umgebaut.
Das ist schön.
Das war ja früher, das hätten sie fast abgerissen. Das war ja so ein altes, richtig altes James Last-artiges Nee, James Last. Ach so, Fettes Brot haben da James Last kennengelernt in der Whiskybar, haben sie mir erzählt. Egal. Aber ich bin mal im Reichshof übernachtet, super schönes Hotel, ganz schön neu und so. Und dann bin ich abends konnte ich nicht einschlafen, habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Habe ich noch mal ein bisschen im Internet gesurft und habe dann dummerweise auf Live League dieses 6 Minuten Video, was dieser Typ kurz nach dem Unglück in Bad Aibling aufgenommen hat mit seinem Handy von dem Zug angeguckt und im Glauben, dass ich danach besser einschlafen könnte. Und das war natürlich nicht so, weil das absolut schrecklich war. Manchmal, das war einfach ein Fehler drauf zu klicken, aber ich habe dann auch
Man kann dann auch nicht anders, ne?
Nee, und dann habe ich mir das angeguckt, wie der quasi durch diesen Zug gelaufen ist, mit diesen wimmernden, gerade quasi zum Teil schwerst verletzten, teilweise wirklich toten und noch röchelnden Menschen. Das war ganz, ganz schrecklich. Gar nicht visuell, sondern akustisch zu hören, wie das klingt, so ein Bruchteil von einer Minute, nachdem so ein Unglück passiert. Und ich habe mich vor allen Dingen erstmal gefragt, der Typ hat dann ja irgendwann als Entschuldigung gesagt, er hat das Video nur aufgenommen, weil er die Kamera, das Licht von seinem Handy brauchte, um die Leute, weil es noch früh am Morgen war, da zu identifizieren.
Da muss man
das
aber nicht man auch anmachen. Auch ohne Aufnahme zu drücken.
Genau,
ne?
Habe ich nämlich auch gedacht. Und dann zweitens, selbst wenn er das dann aufnimmt, weil er das Licht braucht, warum lädt er das dann hoch? Das ist die erste große ethische Frage. Und da muss man mal so mal in den Raum reingefragt. Wie kommt es eigentlich auch, dass dieser Typ, der da irgendwie in Bayern diese Schlägerei zwischen den Rentnern und den Asylbewerbern aufgenommen hat, warum holen Leute zuerst das Handy raus und filmen das dann, anstatt einfach die Bullen zu rufen, wie das früher mal der Fall war? Oder wenigstens erst die Bullen zu rufen und dann zu filmen. Ich finde das, und ich frage mich auch, ob da nicht mal irgendwie ein Richter oder so ein Staatsanwalt mal so langsam neugierig drauf wird, ob man nicht eventuell da mal so vorhandene Paragraphen auch mal durchsetzt und die Leute einfach mal verknackt zu irgendwas, weil das ist, ich würde sagen, unterlassene Hilfeleistung.
Finde ich auch.
Wenn du mit der Kamera durch so einen Zug durchläufst und das alles filmst, ist auch scheißegal, ob es irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt, da hat einfach eine laufende Kamera nicht zu suchen. Ich finde das auch wirklich echt richtig doll scheiße.
Das ist auch richtig doll scheiße. Das nervt mich auch total. Das ist generell, man sieht es ja selber, wenn irgendwo, man sieht auch so, das sind vor allem aber auch wirklich dann Leute, die halt damit aufgewachsen sind, für die das halt irgendwie ein sensationsgeiles Ding ist, so, ne? Das Handy rauszuholen und sofort, jetzt muss irgendwie, das ist nun mal wichtig, das Handy ist eine Art Waffe geworden und auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Das, was du mit deinem Handy aufnimmst, das macht dich dann irgendwie aus oder so. Das zeigt, was für ein geiles Leben
du
hast.
Aber ich frage mich, wie Leute dann so sehr in dieser Technik drin sein, dass sie in dem Moment, in dem was Schreckliches passiert oder irgendwas, was wo man eingreifen könnte, das Erste, was sie machen, ist das so eine Art Schutzschild, das Handy hochzuholen und
das
aufzunehmen?
Nein, der erste Gedanke ist, Alter, das muss ich meinen Leuten zeigen da draußen. Das müssen die alle sehen.
Ich glaube nämlich auch. Ich glaube auch, es ist reiner Voyeurismus und ich glaube einfach, dass man da so einfach mal, ich würde mir das wünschen. Ich bin ja jetzt in letzter Zeit, bin ich bekannt dafür geworden, öfter mal nach dem Rechtsstaat zu rufen.
Yeah.
Und in diesem Fall, warum soll der Rechtsstaat das nicht mal, warum wird sowas nicht einfach mal verfolgt? Und dann aber die nächste ethische Frage ist, wenn so ein Video dann draußen ist, dürfen Journalisten dann darüber berichten? Also wenn jemand das Video hochgeladen hat, von sich aus, weil er ein Vollidiot ist, das steht nun mal im Netz und kann man dann da irgendwelche Screenshots draus nehmen, darf man die auf Bild.de stellen, darf man das dann thematisieren und darf man darüber reden?
Haben die Medien das Video denn aufgegriffen?
Genau. Haben sie gemacht, ja.
Welche Medien denn? Außer die Bild natürlich, oder?
Also auf Bild und aber auch relativ viele einigermaßen seriöse Zeitungen haben zumindest Screenshots aus dem Video verwendet zur Illustrierung dieses Unglücks. Und haben dann teilweise so, wir zeigen dieses Video, um sie zu schonen, ohne Ton und so, haben dann so ein paar verwackelte Sekunden aus diesem Video gezeigt. Und da gab es hinterher so einen großen Aufschrei, wo dann Leute gesagt haben, darf man das oder darf man das nicht? Wie ist da deine Haltung? Was meinst du?
Wenn es in der Welt ist. Ich finde, man sollte es nicht benutzen. Es bringt ja auch nichts. Ich meine, das Unglück ist geschehen, sind viele Menschen bei gestorben. Ist scheiße, jeder kann sich vorstellen, dass es grauenhaft war, bei diesem Unfall dabei gewesen zu sein. Warum sollte man sich das noch angucken? Was bringen diese Bilder im Kopf? Es ist ja grundsätzlich so, dass die Medien alles sofort aufgreifen. Früher gab es Unglücke und so, das wurde nicht alles in den Medien besprochen, da ist was passiert. Aber heute wird ja alles sofort ausgeschlachtet, wird groß gemacht, wird auch grausam irgendwie in die Höhe getragen. Ich finde es mega anstrengend. Vor allem, du fühlst dich immer gleich sofort gelähmt, blockiert und es ist irgendwie pietätslos. Ja.
Also ich habe mich innerlich darauf mit mir selbst geeinigt, dass das eigentlich okay ist, dass man es machen kann, dass aber dann natürlich man kann halt die Medien daran erkennen, was für moralische Standards sie an ihre eigene Arbeit anlegen, ob sie es machen oder nicht. Aber wenn sie es machen, ist es eigentlich okay, weil es sowieso draußen ist. Wenn sie das jetzt dem Typen quasi abgeschwatzt hätten, während der auf der Trage liegt, gerade auf dem Weg ins Krankenhaus oder sowas, dann wäre das nochmal was anderes. Aber der Typ hat das ja offensichtlich selber hochgeladen. Dann ist es halt im Netz. Es ist halt jetzt nur auch da, weißt du?
Ja.
Naja. So, jetzt müssen wir die Scheiß-Themen mal wieder...
Machen wir heute die großen 5, Jan?
Ja, die großen 5 Meinungsmacher. Kleiner Tipp, ich bin auf 1.
Okay. Aber ich kenn, das Problem ist, ich kenne die anderen 4 Meinungsmacher nicht. Dann lass uns... Du bist der einzige Meinungsmacher, den ich kenne.
Aber das Schlimme ist, das kippt dann ja so ganz schnell. Man ist auf der einen Seite, findet man so halb geil, auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Und irgendwann kippt es in so eine Richtung. Das ist jetzt das ist wirklich der Tanz auf der Rasierklinge, sich über eine Sache lustig machen, die einem eigentlich ein bisschen schmeichelt. Und das ist das, da ist,
es gab eine Zeit hart in deinem Leben, da hast du sehr oft erwähnt, dass du Klickmillionär bist. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, das ist schon lange aber her. Das war auch so ein bisschen so, ne?
Nee, aber ich hab zufällig vor ein paar Tagen unsere Best-of, unsere Fernsehsendung, das Best-of gesehen. Und da haben die irgendwas geschnitten. Da sagst du nämlich in die Kamera mal wieder zu mir, ich bin übrigens Klickmillionär. Und man sieht nur meinen genervten Blick. Und dann habe ich irgendwas gesagt und das haben sie weggeschnitten.
Ach so, sowas wie du dummes Arschloch, lass mich in Ruhe.
Nee, aber ich habe wahrscheinlich irgendwas gesagt wie, ja, inzwischen wissen wir es alle. Oder irgendwas, wo man gemerkt hat, ich bin überfordert gewesen von dieser Aussage oder wollte sie nicht mehr hören. Und das haben die dann weggeschnitten.
Ja, aber kann man auch nicht oft genug sagen, es bringt einem ja auch nichts. Also leider werde ich da weder reich noch sonst irgendwas mit. Und die Leute, also was
das wäre genauso peinlich, als wenn ich mich jetzt positionieren würde als Underground-Künstler und dauernd sagen würde, ich spiele in der Sumpfblume in Hameln. Weißt du, das wäre auch peinlich.
Genau. Und Montag schön Figi-Figi mit Joko und Klaas wieder. Genau. Und Udo Walz, Alter, du Spalter. Ich guck da Halligalli und sehe da auf einmal meinen alten Fernsehabstinenzler Olli Schulz ist wieder zurück bei den
Privatfernsehen. Du hast mich zurück ins Fernsehen geholt. Ja. Du bist ein bisschen mit dran schuld. Hättest du mich nicht zurückgeholt in diese Talksendung, ne? Dann wäre ich wahrscheinlich, würde ich inzwischen schon in einem Sumpfblumen in Hameln wohnen und da das Catering machen für die Bands, die das spielen. Aber dadurch sind dann auch wieder andere. Man sagt, oh, Olli, der macht wieder was im Fernsehen. Und ich kann ja nicht Nein sagen, wenn mich alte Freunde fragen.
Ja, ja.
Und eine Sache sage ich dir, Udo Walz, ne? Der ist mega tiefenentspannt.
Das glaube ich auch.
Udo Walz hat echt die Ruhe weg und wohnt bei mir 3 Straßen entfernt. Und ich wurde nämlich abgeholt für diesen Dreh und habe mir extra viel Zeit gelassen. So, ja, wir warten draußen auf dich, komm nochmal jetzt raus. Und ich wurde abgeholt von so einem Fahrer der Produktion. Und dann habe ich mir extra viel Zeit gelassen, um auch zu demonstrieren, ich bin nicht mehr irgendwie irgendjemand, der da schon irgendwie mit den Hufen vor der Tür scharrt, sondern erstmal wartet, bis der Wagen da ist und dann langsam rauskommt. Was ich vergessen habe, Udo Walz saß schon mit dem Wagen, hat 20 Minuten vor der Tür gewartet mit dem Fahrer auf mich. Und hat dann aber auch nichts gesagt und meinte dann so, ach, schön, dass wir uns mal kennen. Und da bin ich mit Udo Walz da zum Dreh gefahren und Udo Walz, netter Typ, wirklich, kann man nichts gegen sagen. Der ist, tanzte auch auf allen Hochzeiten. Der
hat ja auch keiner was. Riesenfreund von Sabine Christiansen gewesen, immer noch, glaube ich.
Haben ja auch beide die gleiche Frisur, ja. Meine Mutter wird sich gerne einmal die Haare von Udo Walz schneiden lassen.
Deine Mutter?
Mhm. Ja. Und weißt du was? Ich gehe jetzt zu Udo Walz in die Ausbildung. Dann sage ich, ich schneide das dir, Mama.
Kannst du so einen Schein machen, so einen Udo Walz-Schein. Den Olli Schulz, den Udo Walz-Coiffeur-Schein. Gibt's nicht so eine Ausbildung? Auch so komische personalisierte Friseure, wo man dann irgendwie so Vidal Sassoon-Scheine machen kann und dann irgendwie in so einer Scientology-Arten-Ranking-Angelegenheit nach oben sich schnibbeln kann. Es gibt doch solche Friseure, wo man irgendwie so einer mal so eine bestimmte Technik entwickelt hat und die gibt er dann weiter an Friseure, die dafür Geld bezahlen müssen.
Gerne, wir müssen schon wieder zum Schluss kommen. Jetzt schade. Ein bisschen Musik. Du darfst dir einen Song aussuchen, weil du bist momentan der Meinungsmacher Nummer 1 in Deutschland.
Opinion-Lieder. Tore Florim de Staat. Feierstatue von Tore Florim de Staat. Das ist ein Cover von diesem Prodigy-Ding. Oh, muss ich gleich noch mal eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe noch mehrere schöne Geschichten. Es gibt noch viel, auch mit
was Mucke von Ruf mir zum dritten. Mucke von Ruf mir zum dritten.
Tore Florim de Staat. Und los geht's.
Ja, bis gleich. Ja, wir sind immer noch in der ersten Stunde hier bei Sanft und Sorgfältig.
Am Valentinstag.
Ja.
Hier, wir sind der Meinungsmacher Nummer 1 und Olli aus der Sumpfblume.
Love sind sie eher. Also so viel Werbung, wie wir für die Sumpfblume in Hameln machen. Wenn der Laden nicht ausverkauft ist, vielleicht das Spiel, ne? Dann, wo liegt ein Hameln nochmal genau überhaupt?
Da ist immer den Ratten nach. Dann weißt du genau.
Warst du mal in Hameln?
Ich bin mal vorbeigefahren, um mir dieses Gefängnis anzugucken, wo ich glaube, ein Großteil der so ganz schlimmer Nazi-Kriegsverbrecher gehängt zu werden wurden. Du weißt, ich bin ja ein riesen Nazi-Enthusiast.
Du bist ein riesiger Nazi-Fan, ne?
Ich bin ein Nazi-Fan. Also mich interessiert diese Zeit sehr, weil ich in ihr versuche, Antworten auf Fragen zu finden, auf die man heutzutage keine Antworten findet. Zum Beispiel, warum ich mich unwohl fühle, wenn mehr als 10 Deutsche auf einem Haufen irgendwelche Lieder singen. Oder warum ich die Deutschlandfahne nicht aus dem Fenster gerne hänge. Oder warum die ganze Welt uns als Nazis sieht und wir versuchen das irgendwie abzuschütteln, aber uns das niemals gelingen wird. Das sind so Sachen, für die man sich dann schon interessiert. Und ich frage mich auch zum Beispiel, warum wir das nicht hinbekommen, das Grundgesetz als quasi Kern unserer nationalen Identität zu installieren. Warum wir, weißt du, und das Schuld, die Verantwortung, die Amis, nein, aber das Schuld, die Schuld, die man quasi so als Nation mit sich rumträgt oder auch die Schuld, der Nachkommen oder die Schuld der Vorfahren, die man mit sich rumträgt, weil wir persönlich ja keine Schuld haben, die zu spät geborenen, Warum das nicht taugt, um so eine Nation zusammenzuhalten. Und weil man jetzt zum Beispiel merkt, wenn diese ganzen AfD-Geschichten da ablaufen, wie sehr man dann doch und wie schnell man dann doch wieder beim Grundgesetz ist, worauf sich alle einigen müssen so oder alle einigen sollten und was man mal durchlesen sollte und was wichtiger sein sollte, weil das eigentlich ganz geil ist. Ich habe es mir echt mal durchgelesen, du, teilweise sind da stehen da gute Sachen drin.
Im Grundgesetzbuch, ne? Dort in Deutschland.
Ja
ich habe das zu Hause, ich habe das seit meiner Schulzeit. Wir haben alle in der 8. Klasse von unserem Lehrer das Grundgesetzbuch geschenkt bekommen. Ist kein Witz, das habe ich immer noch zu Hause.
Ich weiß nicht genau, ob es Grundgesetzbuch heißt, aber
das Buch, wo die Gesetze drin sind.
Ach so.
Ne?
Ja,
ja. Weißt du eigentlich, dass in Berlin gerade die Berlinale tobt?
Oh, mit Meryl Streep als Juryvorsitzende. Ja, Lars Eidinger ist auch in der Jury drin und so. Genau. Finde ich super.
Und George Clooney trifft sich heute mit Angela Merkel und redet über die Flüchtlingspolitik. Bei aller Liebe für George Clooney, ne, und für seine Filme, Gott. Ne. Aber warum muss er unbedingt zwischen Grill Royale, so Hohaus und irgendwie Berlinale Abfeierei auch noch mit Angela Merkel sich treffen?
Ja, und warum trifft er sich nicht mit Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1, ehrlich gesagt? Das frage ich mich.
Genau, warum trifft er sich erstens nicht mit Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1? Und zweitens, warum konzentriert er sich nicht darauf, mal wieder, also auf seine schauspielerischen Leistungen? Weil eine Sache, ich mag ja George Clooney ganz gerne in seinem Film, aber der spielt doch immer eine Rolle. Das ist doch auch so ein Typ, ja. So, der George Clooney mag man dafür, dass er George Clooney ist. Oder kann man sagen, das ist ein mega guter Verwandlungskünstler, so wie Daniel Day-Lewis oder sowas?
Nein. Nee, ist er eben nicht. Er ist halt George Clooney. Ist auch so ein bisschen das
so
Problem
wie
von Leonardo
Grant früher. Weißt du,
ja,
der war auch
Leonardo,
immer,
ja. Ein Gesichtsausdruck. Leonardo DiCaprio, ähnliches Problem. Also ist ein wahnsinnig toller Schauspieler, sehr intensiv. Aber man hat das Gefühl, er jagt den Drachen. Er will einfach den Oscar zu sehr. Und es geht halt George Clooney auch so. Und der will, glaube ich, beste Regie, glaube ich, will er immer, ne?
Der will beste Regie und er will Anerkennung auch haben dafür. Er will nicht nur irgendwie so ein Beautyboy aus Hollywood sein, sondern er will zeigen, dass er jemand ist, der sich auseinandersetzt mit den schwierigen Problemen des Landes. Also generell, egal in dem Land, wie er gerade ist, versucht er die Probleme zu lösen. Aber
das Til Schweiger-Syndrom quasi.
Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Auf alle Fälle frage ich mich, warum jetzt George Clooney sich da noch einmischt. Dann soll er bitte auch zu den Flüchtlingsheimen gehen und da ein paar Decken und so verteilen. Dann soll er wirklich jetzt auch Gas geben. Dann soll er noch nach der Berlinale ein bisschen hier bleiben, bisschen wirklich mit. Also
und vor allem, wie wird so ein Termin gemacht? Ruft dann der Agent von George Clooney bei Steffen Seibert an und die kaspern dann aus, dass sich George Clooney mit Angela Merkel treffen kann?
Ja, und ich würde es gut finden von Angela Merkel, wenn sie sagt, nö, ich will erstmal wieder einen guten Film mit ihm sehen, dann können wir gerne drüber quatschen. Aber macht's, ja, wirklich. Aber dann macht die das und dann sagt die aber auch noch, nee, hier, George Clooney kommt jetzt natürlich zu mir ins Oval Office und dann reden wir da mal ein bisschen so. Das ist irgendwie merkwürdig. Also ich
frage mich, ist das jetzt gerade eigentlich schwer, während die Berlinale läuft, im Grill Royal einen Tisch zu bekommen?
Weiß nicht, ich versuche
gelesen, dass sich Flair mit Til Schweiger zufällig getroffen hat und die sich wohl ganz gut verstehen, die beiden.
Wirklich?
Wohl auf einer Wellenlänge, ja. Und ich habe gedacht, oh Gott, lieber Gott im Himmel, lass, dass es nicht wahr ist, dass die beiden sich wirklich begegnet sind und dass da jetzt irgendwie so ganz neue Gravitationswellen ausgehen vom Grill Royal. Weißt du, die Gravitationswellen, die jetzt gemessen haben, kann das sein, dass es daran liegt, dass Flair und Til Schweiger sich getroffen haben, dass einfach Raumzeit ein kleines bisschen erschüttert wurde, wegen dieses Aufeinandertreffens der großen Deutschen?
Keine Ahnung. Und ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte. Ich war im Grill Royal vor 2 Jahren mit Thomas Schmidt, dem hier Produzenten und Macher von Zirkus Halligalli.
Tommy
Schmidt, den wir an dieser Stelle grüßen, weil er immer unsere Sendung hört.
Ja, Thomas Schmidt,
ja.
Einer
Thomas
der wenigen aus dem Saarland, der es überlebt hat.
Genau, Thomas Schmidt und ich sitzen da noch mit Pro7-Leuten. Es ging irgendwie um Zirkus Halligalli und um irgendwas oder um Schulz in the Box, keine Ahnung. Und wir saßen da mit jemandem von der Produktionsfirma, von Endemol, und dann haben wir gezahlt und sind zur Kasse gegangen. Und wer steht da neben uns? Wirklich George Clooney. George Clooney war auch zu, ich schwör's dir, George Clooney stand direkt neben uns, hat sich den Mantel geben lassen. Und Thomas Schmidt sagt zu mir, ey Olli, komm mal, das ist George Clooney, direkt neben mir steht er. Und dann stand wirklich direkt neben uns George Clooney. Und meine erste Reaktion war, der ist aber klein. Und
ja, das ist ja immer so.
Das ist immer so. Sobald du irgendeinen prominenten Schauspieler aus Hollywood triffst, den du aus einem Film kennst, die erste Reaktion ist immer, der ist aber klein. Die sind alle so klein, deswegen sind sie so ehrgeizig. Das ist klein.
Ey, aber ich hab gehört, was bei dir immer Leute sagen, der ist aber groß. Mhm. Dass Leute es gar nicht wissen, dass du so ein großer Typ bist, ja, größer als ich noch. Und ich bin groß.
Weil ich sehr gebückt gehe. Weil ich einfach so einen imaginären riesigen Eimer mit Problemen um den Hals trage.
Ja, das hat doch Dr. Valcuzzi gesagt, dass also Rückengeschichten und so, das ist alles an den Problemen hängt, die man mit sich rumschleppt. Und deswegen, das geht auf den Rücken und deswegen läuft man so gebückt und so. Du wirkst viel kleiner, wenn man dich im Fernsehen sieht, als du in Wirklichkeit bist. Du bist, wie groß bist du?
1,96.
Ich bin 1,91. Wir sind schon beide sehr große Typen. Eigentlich
ja, ne?
Ich muss noch eine Geschichte erzählen, ganz schnell.
Ja.
Und zwar bin ich an Karneval aus der Stadt geflohen, nach Berlin gefahren, um mich mit Olli Schulz zu treffen, der aber dann krank war.
Ja,
das ist egal. Möchte ich nicht nochmal drüber reden. Und bin dann morgens um 6 Uhr über den Kölner Hauptbahnhof gelaufen. Es war Donnerstag, Altweiber,
also der Beginn des
Karnevals. Nein, und es war halt quasi die große Sexmob-Spotlight auf Köln. Was passiert jetzt an Karneval? Der ganze Bahnhof war wirklich voller Bullen. Es war wirklich bestimmt 200 Polizisten in so neongelben Westen, mehr Polizisten als verkleidete Leute morgens am Donnerstag. Und dann laufe ich durch die Bahnhofshalle durch, will nur kurz zum Zug mit meinem Rollkoffer, wirklich komplett zivil mit Mütze auf und so.
Ja.
Und dann laufen mir auf einmal so zwei Typen hinterher, die so ganz gehetzt, und erstmal läuft so einer mit einem großen Teleobjektiv hinter mir her und knipst mich die ganze Zeit von schräg hinten. Und ich bemerke das dann so aus dem Augenwinkel, dass mich einer fotografiert die ganze Zeit und dachte, was ist denn jetzt hier los? Habe ich irgendwie gerade jemanden versehentlich angegrabbelt oder bin ich irgendwie, hält er mich für einen Sexmob-Täter? Und dann ich bin ja Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1 und ist wohl offensichtlich, hat mich einer aus dem Fernsehen erkannt und dann war das wohl ein Bild-Zeitungsfotograf, der mir hinterhergelaufen ist und wahrscheinlich weil er Langeweile hatte, weil kein Sexmob da war, hat er mich einfach mal fotografiert.
Und bist du dann auf ihn losgegangen, hast ihn in die Kamera aus der Hand gehauen?
Nein, ich hab dann angehalten und gesagt, was soll denn der Scheiß, warum fotografierst du mich denn jetzt hier und woher kommst du überhaupt und so. Ja, wieso, sind doch eine öffentliche Person, ja, aber ich bin offensichtlich gerade ausschließlich auf dem Weg privat zum Bahnhof und möchte einfach mit dem Zug fahren, das ist doch jetzt kein öffentlicher Event, wo es jetzt lohnt, mich zu fotografieren was sind das für Fotos? Wollen Sie jetzt in der Zeitung drücken, Jan Böhmermann geht zum Bahnhof? Oder was ist das für eine Geschichte, wegen der Sie jetzt hier Fotos machen? Ich bin nun wirklich, schlag hier niemanden, ich streite mich, ich will einfach nur zum Gleis. Und hat er einfach dann, ja, okay, dann habe ich ihn gebeten, bitte, das muss doch nicht sein, ich möchte das nicht, hören Sie auf damit. Er ist auch abgehauen und so, war auch ganz okay.
Ja. Grünemeier hat ja mal einen am Flughafen verhauen, vor ganz langer
Zeit. Ja, auch weil er mit seiner Freundin dann da war und ich wollte, dass die zusammen fotografiert werden. Und ich kann das auch total verstehen, dass sie irgendwelche geilen Bilder haben wollen, aber man muss in dem Moment auch mal checken, was eigentlich Sachen sind, die man berichten kann. Und einfach nur irgendwie draufhalten, wenn man jemanden kennt, der auf dem Weg zum Gleis ist, morgens um 6, offensichtlich mit Schlaf in den Augen und irgendwie
und vor allem Kaffeebad. Du morgens am Bahnhof, das ist auch kein Bild, was man fotografieren soll, das kann ich ja nun mal sagen auch so. Wenn du dann morgens mit deiner Pudelmütze und deinen Schlappen
jetzt habe ich das geschrieben, weil ich mich dann auch darüber aufgeregt habe, dass so viel Presse am Bahnhof war, die alle darauf warteten, dass irgendein Sexmob startet, damit die international was berichten können. 7 Kamerateams, irgendwie 5 verschiedene Sprachen, haben irgendwelche Aufsager morgens um 6. Ganz Köln ist gespannt darauf, wird der Sexmob wieder zuschlagen. Ist natürlich überhaupt nichts passiert, außer halt der Deutsche grapscht halt auch ganz gerne, aber das interessiert halt keinen. Egal. Also alles wie immer, 2.500 Polizisten, viel zu viele Bullen, auch als ich am Abend zurückgekommen bin, dann wieder, also es war unglaublich voller Bullen. Ich habe das dann geschrieben online und dann haben das die von der Bildzeitung mitbekommen. Und dann haben die am Tag über den Tag quasi die Fotos von dem Fotografen angefragt. Und dann hat Julian Reichelt, den Typ, den ich letztens im Borchert getroffen habe, der Online-Chefredakteur habe ich doch von erzählt.
Ich weiß, das einzige Mal
in meinem Leben mit Jakob Augstein da war.
Ja.
So. Und dann hat er das Foto genommen, hat alles, was quasi mich identifizieren könnte und alle Personen hat er geschwärzt, hat das abfotografiert und hat das einfach getwittert. So als kleinen Gag. So nach dem Motto, jetzt haben wir hier ein Foto von Böhmermann, wie der am Bahnhof steht und nicht fotografiert werden möchte. Und hat dann so getan,
als Machtdemonstration, ne? Auch so ein bisschen.
Ist eine Machtdemonstration.
Dich, ja. Genau.
Haben dann, glaube ich, geschwärzt, weil sie sich ziemlich sicher waren, dass wenn nur irgendwas von mir zu erkennen gewesen wäre, die garantiert die besten Anwälte, die zweitbesten Anwälte, die besten, mit den besten liege ich rechtlich im Clinch.
Wir müssen zum Ende kommen, Jan. Hier sind Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley und Peter Criss in der Originalbesetzung. Hier ist Kiss. Jetzt geht's ab. Back 1979. Gleich sind wir wieder da. Zweite Stunde, sanft und sorgfältig. Valentine's Day. Meinungsmacher Nummer 1.
Außer Sumpfblumen Hameln.
Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe heute Abend im Grill Royal übrigens einen Tisch mit Til Schweiger und Flair und wir quatschen ein bisschen über dich. Bis gleich.
Hier bei uns in Eisenhüttenstadt ist das Leben noch lebenswert. Nehmen Sie die Geschwindigkeit aus Ihrem Leben und besuchen Sie ein unentdecktes Paradies. Bowling Center, Ayran-Zapfanlagen, Mittelalterfeste, Paintball-Events auf den ehemaligen Wehrsportanlagen der russischen Besatzer und viel Platz für lange Wandermärsche. Gönnen Sie Ihrem Leben eine Auszeit. Besuchen Sie uns in Eisenhüttenstadt.
Hey! Ey, da sind wir zurück, zweite Stunde, sanft und sorgfältig. Mit Olli und Janni, wir sind wieder da, wir sind beide einigermaßen gesund, bisschen die verschleimt.
Party-Radiosendung, genau, heute am Valentinstag.
Am Valentinstag.
Ich bin verschleimt.
Tag, der dir was,
Ja, bedeutet mir gar nichts.
Tag was? Nee. Valentinstag, nee.
Hast du schon mal wirklich was geschenkt am Valentinstag? Irgendjemandem?
Noch nie.
Ich schenke ja auch lieber außerhalb der Reihe was. Also immer dann, wenn jemand denkt, der mit dem ist, also immer wenn ich merke, also ich habe Kredit verspielt ohne Ende, dann komme ich mit dem Geschenk rüber erst. Also.
Bringst mir mal von der Tankstelle was mit, das finde ich immer toll. Wenn wir zusammen Sendung haben und du gerade noch auf dem Weg irgendwie Zigaretten gekauft hast, dann kannst du an diesem Bockwurstköcher kannst du nicht vorbeigehen, ohne mindestens mal eine zu kaufen. Und dann bringst du immer so leckere Sachen mit.
Das ist, finde ich, so, ja, das ist aber auch
Hähnchentaschen und so, wo dann so geschreddertes Hähnchenfleisch in so einem Blätterteig-Ding drin ist.
Ich finde die
immer ein extra mit.
Die kulinarische Küche an Tankstellen ist immer noch für mich irgendwie ein unentdecktes Geheimnis. Also nicht klärbares Geheimnis, weil ich glaube, die Tankwärter selber suchen sich aus, es gibt ja so manchmal so absurde Sachen, so Bockwurst im Brötchen mit Käse überbacken und dann noch Speckwürfel obendrauf und dann noch so Gürkchen. Oder so, also so Sachen wird sich, oder auch schon Ketchup vorher mit in den Ofen geschoben, der dann so warm ist im Brötchen und sich dann so reingesaugt hat ins Brötchen, da noch eine Wurst
mit
rein.
Ketchup kann man kann mit Ketchup überhaupt nicht kochen. Ich habe mal gedacht, daraus könnte man irgendwie, weil ich nichts im Haus hatte, so eine Art Tomatensoße machen. Kannst du voll vergessen.
Naja, wenn
Ketchup kannst du nichts machen.
Du kannst Ketchup vorher in die Frikadelle machen. Also in den, bevor du sie brätst. Das ist gar nicht so.
Du machst Ketchup vorher in die Frikadelle?
Nein, aber ich hatte mal eine asoziale Freundin, die das gemacht hat. Die kam aus einfachen Verhältnissen und die hat den Ketchup wirklich. Das habe ich ja auch gedacht. Das ist eklig. Aber es hat dann halbwegs gut geschmeckt. Also war nur einmal der Fall, dass ich das zugelassen habe. Senf ist super. Senf kannst du überall reinmachen. Zum Beispiel, was Senf sehr gut ist, du kaufst den guten Dijon-Senf mit Honig, weißt du, so ein bisschen Pfeffer.
Genau. Mit den
und den tust du, und dann machst du dir einen schönen Eintopf. Machst du dir manchmal einen Eintopf und dann einen großen Esslöffel, am Ende einen großen Esslöffel von diesem guten Senf rein. Das zieht dann so durch diesen ganzen Eintopf. Das ist mega lecker.
Ja, und das Tolle ist, du musst ja kein Essig mit dem Essig mehr nachsäuern. Das ist ja oft, also großes Geheimnis.
Außer bei Linsensuppe, da musst du Essig nehmen. Also das ist
großes Küchengeheimnis. Viele Leute haben wir in der Redaktion jetzt festgestellt diese Woche. Wir sind ja viele Familien-Daddys, viele Leute, die am Wochenende frei haben bei uns. Und wir gehen immer groß einkaufen. Und man trifft am Samstag im Einkaufsladen Leute in unserem Alter, wo man denkt, Alter, was kauft ihr denn ein? Seid ihr verrückt? Nur so Tiefkühlpizzas, so Tic-Tac-Packungen, Zitronen,
ja.
Tiefkühlpizza und so eine Flasche Baileys oder so.
Ja.
Also wirklich, das ist dann der Wocheneinkauf von vielen Leuten, dass das quasi der Bezug zur Küche nie hergestellt wurde und auch nie, wahrscheinlich offensichtlich nie kommt. Das ist zum Beispiel ein großes Geheimnis, muss man mal sagen, ist Essig. Man sollte immer eine Flasche Essig im Haus haben. Mhm. Oder eben Senf, wo ja auch viel Essig drin ist, zum Nachsäuern von Speisen. Also zum Beispiel Königsberger Klopse oder sowas. Ganz normal auf Mehlschwitzenbasis. Wird erst richtig gut, wenn man Kapern reintut mit dem ganzen Suppen, mit dem ganzen, weißt du, die Kapern, aber auch das Wasser von den Kapern, weil das eben auch Essig ist und sauer. Einfach weil das macht Soßen gut und Suppen macht das gut.
Ich glaube, eine Sache, die uns beide wirklich verbindet, ist wirklich, dass wir nicht auf Leute stehen, die überhaupt keinen Bezug zum Essen haben. Oder? Also die die überhaupt keinen Spaß dran haben, zu genießen.
Ich hatte mal eine Bekannte, wenn du mit der essen gegangen bist, erstmal hat die am Tag nur einen Apfel gegessen. Die hat immer einen Apfel mitgebracht, immer nur einen Apfel. Und dann im Restaurant, egal wo du warst, gab es immer nur fucking Salat. Und gab aber offensichtlich keinen Gewichtsproblem, sondern es war so ein antrainiertes Ding wahrscheinlich, damit es nie ein Gewichtsproblem gibt oder so. Und dann nur Salat futtern und da so lieblos drin rumstochern, während man selber da irgendwie die ganze Karte rauf und runter bestellt. Finde ich unglaublich.
Finde ich auch mega ungeil. Wenn man sagt, komm, essen wir eine Vorspeise und vielleicht noch so einen Mittelgang oder so. Wenn man essen geht, dann sollte man das in vollen Zügen genießen. Und dann, ich nehme einfach nur einen Salat.
Ich nehme nur ein Süppchen.
Ich nehme nur einen kleinen. Haben Sie die Suppe auch in klein? Ja, die ist schon klein. Ja, noch kleiner. Nee, das
und
geht.
Eine Cola Light.
Ja, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Deswegen lieber jemand, also mit Gewichtsproblemen, der auch so ordentlich reinhaut. Also am Tisch. Ja. Oder?
Ja. Finde ich absolut richtig.
Jan, Meinungsmacher Nummer 1 bist du. Wir müssen heute die großen 5 machen, aber nicht die großen 5 Meinungsmacher. Wir können ja heute. Hast du eine gute Idee, was wir heute mal die großen 5 machen können?
Du, ich habe hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Berlinale haben wir schon.
Nee, Berlinale sind wir noch gar nicht richtig mit angehangen. Wir haben nur gesagt, dass George Clooney sich mit Angela Merkel trifft.
Ja, ich war ja eine Zeit lang richtig Berlinale-Gänger, bevor die Kinder kamen und man keine Zeit mehr dazu hatte. War ich wirklich eine Woche lang in Berlin, habe jeden Scheiß geguckt. Und dann geil auch immer, wenn es dann keine Karten mehr dafür gab, für den Film, in den man rein wollte, man dann irgendeinen Notfilm genommen hat, in irgendeinem abgefuckten Kino im Prenzlauer Berg, wo irgendwie was froh war, dass quasi die Berlinale brauchen, um sich zu retten, um über Wasser zu bleiben finanziell. Und dann hingst du da in so einem Ding drin von einer Konrad-Wolf-Schule aus Potsdam da, von der Hochschule für Film und Fernsehen, wo dann irgendwie Rosa von Braunheim als Tutor Vorlauf da dran war und dann ist der Film aber scheiße geworden. Man hat im Schnitt dann überlegt, komm, dann machen wir den schwarz-weiß, dann denken die Leute, das ist Kunst. Und dann reichte immer noch nicht, ach komm, dann machen wir noch Opernmusik drunter. Okay, jetzt geht's. Und dann saßt du da drin und hast dir gedacht, Alter, Leute, echt. Ihr solltet, man muss auch nicht zwangsläufig immer Filme machen. Man kann auch was Vernünftiges lernen. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Liebe, wo dieser Glaube herkommt, dass man da irgendwie, wenn man Film studiert, dass es dann irgendwie, dass man dann irgendwie was wird. Also die meisten werden einfach nichts und landen dann als Kameraassistent irgendwo oder machen halt was komplett anderes.
Ist halt auch schwer, einen guten Film zu machen, ne? Also einen wirklich guten Film zu machen.
Total schwer, total.
Ich habe jetzt gerade die letzte Woche, wo ich krank war, mir mal ein bisschen Zeit genommen, ein paar Filme zu sehen. Ich habe den neuen Tarantino gesehen, The Hateful Eight. Hast du ja auch schon gesehen?
Und nee, ich habe da viel von gehört und Leute meinten, die ersten 2 Stunden seien unerträglich und dann geht's halt ganz geil ab.
Nee, offen gesagt, ich fand den Film, als ich ihn gesehen habe, so mittel. Und im Nachhinein, einen Tag später, habe ich gedacht, ach, eigentlich war es ganz gute Unterhaltung. Aber man erwartet halt immer bei Tarantino, dass das jetzt irgendwie die Neuerfindung des Films oder ähnliches ist. Das Problem an der Sache ist, Tarantino ist seit vielen Jahren ein Zitate-Regisseur. Der macht das wahnsinnig gut, der liebt Kino über alles. Jetzt hat Ennio Morricone auch die Musik persönlich gemacht bei den Filmen davor. Oh. Hat er sich immer so alte Morricone-Stücke genommen. Morricone ist ja auch 86 Jahre alt oder so. Hat aber für
der tritt in Köln auf demnächst. Der ist in der Köln Arena nochmal.
Ja, der macht jetzt nochmal eine Tour, wo er seine größten Hits spielt. Der hat ja wirklich, also unglaublich,
was der... Sumpfblume in Hameln.
Der Sumpfblume macht der Vorprogramm. Bevor du noch liest, kommt dann noch Ennio Morricone auf die Bühne und dirigiert mit einem kleinen, also mit einem kleinen Finger noch irgendwie das Orchester auf der Bühne. Auf alle Fälle, also ich fand den Film gut. Man darf natürlich jetzt nicht irgendwie erwarten, dass das alles wieder ein komplett neu... Wer die letzten 5 Filme von Tarantino gesehen hat, der weiß auch, wie dieser Film ungefähr sein wird. Großes Zitate, Kino, viele Dialoge. Mir hat Spaß gemacht, vor allem Jennifer Jason Huth, oder wie sie heißt, spielt mit. Als einzige Frau kriegt die ganze Zeit im Film nur auf die Fresse. Politisch komplett unkorrekt. Aber Tarantino kriegt das halt hin, das einen so zu verkaufen, als wenn das nun mal damals im Wilden Westen so war, was wahrscheinlich der Wahrheit entspricht, dass die Frauen meistens auf die Fresse gekriegt haben. Also das zeigt er da in dem Film ziemlich schonungslos. Gute Dialoge, hat mir irgendwie Spaß gemacht, ist ein kleines Kammerspiel. Und dann habe ich noch gesehen, weil ich so gut drauf war, auf einer illegalen Plattform den neuen Film mit Anthony Hopkins.
Wie heißt der?
Die Vorahnung. Das ist ein Psychothriller gewesen. Und der war auch okay. Der war jetzt auch nicht die Neuerfindung. Aber was ist denn schon die Neuerfindung des Films? Gibt es das überhaupt noch? Ich fand die beide okay, aber wahrscheinlich auch, weil ich so lange... Ich glaube, wenn man lange keine Filme mehr guckt oder sich eine Auszeit nimmt, dann ist man einfach wieder begeisterungsfähiger.
Ja. Ne? Ich habe diese Woche Spotlight gesehen. Das ist eine fiktionale Aufarbeitung von diesem, quasi als es losging mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aus Amerika, die quasi Reporter vom Boston Globe rausgefunden haben, dass da quasi ein System hintersteckt, dass einfach die Priester, die missbraucht haben, nicht verurteilt werden oder zur Polizei gebracht werden, sondern einfach in eine andere Gemeinde geschoben werden, immer noch übrigens. Und das war sehr interessant, das war so einfach, also das war mein Film der Woche und The Big Short habe ich gesehen. Der ist auch für einen Oscar nominiert von Adam McKay, der normalerweise die ganzen Will Ferrell Sachen macht, also aus dem Comedy-Bereich eigentlich kommt. Ein fantastischer Film, der die ganze Lehman Brothers Finanzkrise, übrigens liebe Grüße an alle Aktionäre der Deutschen Bank, 40% verloren, die Deutsche Bank, die auch eine große Rolle spielt übrigens in dem Film The Big Short, weil es damals, ich glaube, eine der wenigen Banken war, die einiges richtig gemacht haben und deswegen nicht den Bach runtergegangen sind. Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Also wer The Big Short sehen kann, das ist wirklich ein, also auch filmisch echt progressiv, mega guter Film. The Revenant ist das nächste, was ich gucken möchte. Habe ich hier schon...
ist das der mit Leonardo DiCaprio?
Genau, wo übrigens
reden Leute
aus
drüber.
Lüneburg, aus Lüneburg machen die Musik dazu. Ein Lüneburger Percussion, erzählen wir gleich.
Erzählen wir gleich, jetzt machen wir ein bisschen Musik. Und während wir jetzt Musik machen, können Sie mal ganz kurz auf YouTube gehen und sich The Big Shave angucken. Nicht The Big Short, sondern The Big Shave. Das war die erste Arbeit von Martin Scorsese aus dem Jahre 1968 oder so. Ist ein kleiner Kurzfilm, hat er gedreht und handelt davon, wie sich jemand vom Spiegel rasiert und dann anfängt, sich langsam aufzuschneiden. Ist wahnsinnig lebensbejahend.
Und weil wir hier die cineastische Sendung sind und wir auch wissen, wir sind eine Familiensendung und viele Leute am Sonntagnachmittag mit Kindern hören uns zu. Hier ist Demi Lovato aus dem Film Frozen, die Eiskönigin, mit Let It Go.
Okay, viel Spaß. Na, Sie können ja auf YouTube gehen, ne? The Big Shave. Bis gleich. Hey, Tatort Radio, sanft und sorgfältig. Und hier im Hintergrund der alte, die Titelmelodie, die Original-Titelmelodie aus der Serie mit Siegfried Lovitsch. 85 eingestellt, keiner kennt sie mehr, aber. Jetzt können wir die Steine.
Jetzt. Hör mal.
Nee, jetzt kommt's.
Mega.
Geht nochmal.
Sind die lieb. Mega cool. Wir sind die cineastische Fiction-Serie hier, Sendung am Sonntagnachmittag. Wir müssen so ein paar Sachen aufholen, weil wir letzte Woche uns nicht gesehen haben. Es gibt viel zu besprechen. Eiskönigin, gerade haben wir Demi Lovato gehört, zumindest auf Radio 1 wahrscheinlich, ja, aber auch bei allen anderen. Ist ein toller Popsong. Ist momentan für alle Eltern, für alle Männer und Frauen, die da draußen Kinder ungefähr so, ich sag mal zwischen 4 und 9 haben, Eiskönigin aus dem Film Frozen, die Eiskönigin von Disney mit Elsa und Anna, falls da jetzt ein Glöckchen klingelt. Elsa und Anna,
das mal, bei H&M gibt's alles von Elsa und Amma. Michael Amma und Elsa.
Ja, Elsa.
Michael Elsa Amma. Und Amma. Michael Amma, der Partykönig und seine neue Gespielin.
Hat Elsa und Amma.
Ja.
Irgendwie auf Sylt kennengelernt, Elsa, und dann irgendwie zusammen vermarktet, angefangen, irgendwelche Drogen zu nehmen, und dann hängt Elsa mit Michael Ammer ab. Elsa und Ammer.
Das wäre eine mega gute Idee, genau.
So im Arm. Michael Ammer so im Arm. So einfach so zugekiffte Elsa. Elsa und Ammer. Naja, egal.
Elsa und Anna, ich bin da noch nicht so richtig drin. Meine Kinder fahren total drauf ab. Alle drehen durch gerade.
Ja, alle
Kinder
auch.
Drehen durch. Elsa und Anna. Ich habe die Eiskönigin noch nicht gesehen. Das habe ich irgendwie anderen Beziehungserrechtigen überlassen, mir das anzugucken.
Beziehungserrechtigten.
Berechtigten, ja, du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja, genau. Dazu muss ich eine Sache sagen. Und zwar ist es wirklich ein guter Disney-Film. Kann man schon, ist ein 3D-animierter Disney-Film, aber auch echt wirklich gut gemacht.
Erzähl mir mal, worum es geht. Was ist mit Elsa und was ist mit Anna?
Ich glaube, es geht um die Vorlage ist ein Märchen von Hans Christian Andersen, wenn ich mich nicht recht irre. Mhm. Und es geht um eine Eisprinzessin, die hat quasi eine Superkraft, die
alles zu Eis verwandelt, oder?
Die alles in Eis verwandelt, und sie ist damit die Einzige in der Familie und wird dann isoliert in der Familie, und irgendwann sterben die Eltern, und sie hat nur eine Schwester, die sie aber nie sieht, weil die immer hinter der Tür ist, wenn sie die berührt, dann wird die zu Eis, und irgendwann bricht die Eisprinzessin raus, und ich glaube, es ist dann die Liebe, die sie dann heilt. Also ist schwer jetzt das zu erklären, ohne Fehler zu machen. Ich weiß ja, wie viele angespitzte Elsa und Anna Freaks da draußen sind. Ich möchte nur eine wichtige Sache sagen. Also zum einen gibt's einen Vorgängerfilm von Elsa und Anna, also der ähnlich funktioniert und der wirklich sehr, sehr gut ist, und zwar heißt der Film Rapunzel neu verföhnt. Ist auch von Disney. Das ist einfach Rapunzel, ein bisschen aufgesäst, ein bisschen, aber wirklich auch toll animiert, eine echt gute Geschichte, und kann man wirklich, wenn man Elsa und Anna guckt und Eiskönigin bis zum nächsten, der zweite Teil soll, glaube ich, Ende des Jahres rauskommen, wenn man da ein bisschen das füllen möchte.
Gibt's da nicht schon einen zweiten Teil?
Nee, gibt's erst im Weihnachten soll der rauskommen oder Ende des Jahres. So, und es gibt ein großes Problem, was ich habe mit neuen Disney-Filmen und vor allen Dingen mit Übersetzungen von amerikanischem Disney-Stoff. Ich glaube, da werden Leute rangesetzt, die zwar sprachlich Übersetzer sind, aber die absolut keine Ahnung haben, wie man das schafft, mit Sprache vernünftig coole Inhalte zu generieren. Also wer auf die Idee kommt, Rapunzel neu verföhnt, wenn man Rapunzel neu...
Neu verföhnt klingt schon mal mega scheiße.
Das hat mich davon abgehalten, den Film zu sehen. Neu verföhnt ist so ein beschissenes Wortspiel. Ich habe das Gefühl, es müsste mal ausgemistet werden in der Übersetzerszene bei so internationalen Produktionen. Das kann doch nicht sein, ist doch nicht euer Ernst, dass ihr Rapunzel kaputt macht, indem ihr das neu verföhnt nennt. Das klingt wie so ein schlechter Film von Bully Herbig, wo irgendwie Bully Herbig dann mit Sissy-Dialekt Rapunzel spricht und so. Da gehst du einfach nicht rein. Nee. Und auch die Übersetzungen von den Liedern, wenn man das amerikanische Original kennt von Frozen zur Eiskönigin, da ist aber ganz schön mit der Brechstange übersetzt, und das ist wirklich, macht dann inhaltlich keinen Sinn, da werden Gags verschluckt und so. Ich finde auch schon immer die Simpsons schlimm zu sehen auf Deutsch, weil einfach die Leute zwar übersetzen können, aber absolut nicht lustig sind und dann nicht.
Ich finde die Simpsons quasi auf Deutsch ganz gut.
Ertrage ich nicht.
Ich bin so sozialisiert mit denen.
Noch schlimmer ist Family Guy. Family Guy ist noch viel schlimmer, wenn du dann siehst, wie auch die Stimmen, das passt alles überhaupt nicht. Ich hoffe, dass jetzt die Disney-Filme, die in diesem Jahr rauskommen, dass sie mit ein bisschen mehr Liebe zum Inhalt übersetzt werden. Und falls die Leute hier, wenn das einer von Disney hört, wenn ihr mal einen guten Übersetzer braucht oder sowas, ne, jedes Mal, wenn ein Film von euch rauskommt, sitzen hier in Köln und auch in Berlin Dutzende Leute, die es viel besser könnten, die wirklich explodieren innerlich, weil sie das nicht hinbekommt, vernünftig die Gags zu übersetzen oder wenigstens neue zu machen, wenn das übersetzungsmäßig nicht funktioniert. Also man kann ja andere Gags machen, die trotzdem passen. Es reicht nicht, es einfach nur zu übersetzen. Die Liebe, sie ist nur ein Teil von, die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. The cold didn't bother me anyway, ist das quasi auf Englisch. Und das ist die Liebe, sie ist nur ein, die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir.
Ja.
Das klingt einfach zu viel nach Goethe und zu wenig. Wenn das Kinder singen, klingt das total scheiße einfach. Die Texte sind scheiße.
scheiße. Was ich auch noch bemängeln muss, ist teilweise die Auswahl der deutschen Synchronsprecher. Zum Beispiel war ich damals tierisch, dann werden so Leute wie Mola Adebesi und so rausgeholt nochmal, die dann irgendwie die Hauptrolle sprechen und seit 20 Jahren irgendwie sowas nicht gemacht haben oder noch nie gemacht haben. Ich war mega enttäuscht, als Garfield die Verfilmung rauskam und Thomas Gottschalk spricht Garfield, das ging gar nicht, oder? Nichts gegen Thomas Gottschalk, die große Ikone der Abendunterhaltung, wirklich. Aber ich möchte nicht, dass der Garfield spricht. Das ist einfach nicht drin. Das habe ich 2 Minuten gesehen. Wer spricht denn im Englischen oder im Original? Wer spricht da den Garfield?
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung, aber nicht, Thomas Gottschalk als Garfield, das ist nicht drin.
Bei der Eiskönigin, also ich finde zum Beispiel Anke Engelke in Findet Nemo als die hier die Doris, diese Dorade, das finde ich super. Also Anke Engelke ist...
Ich finde sie auch gut als Marge Simpson.
Genau, finde ich nämlich auch.
Ich fand aber auch Elisabeth Volkmann schon gut, die davor gesprochen hat.
Ist nicht der Norbert, wie heißt der nochmal?
Norbert Castell ist gestorben, ja.
Ist gestorben.
Und ich hatte große Angst davor, weil ich finde, es war der ideale Sprecher für Homer Simpson auf Deutsch.
Und wer ist jetzt der Sprecher? Hast du schon mal gehört?
Keine Ahnung, ich glaube, es ist noch nicht veröffentlicht worden. Hat mich tierisch genervt, dass der jetzt gestorben ist. Der war auch schon sehr alt, als er diese Rolle angenommen hat vor 20 Jahren. Ist 85 oder so geworden, glaube ich, 86 auch. Hat das perfekt verkörpert, meiner Meinung nach.
Ja, also Disney, wenn ihr demnächst mal einen Film haben wollt, ne, und wirklich vernünftige Synchronsprecher und so, oder vor allen Dingen vernünftige Übersetzungen wollt, wirklich, ich würde mich dann einen Tag hinsetzen und einfach mal ein bisschen übersetzen. Zusammen, weißt du, das ist einfach kacke, wenn du dann diese Lieder hörst und das ist einfach so schlecht gestelzt übersetzt und das klingt einfach kacke. So, das ist einfach ein uncoolerer Film als im Englischen. Frozen ist einfach besser auf Englisch tatsächlich.
Reg dich nicht so auf. So, wir müssen schon wieder langsam zum Ende kommen.
Reg mich auf. Ja, aber auch, wie kann man auf die Idee kommen, Rapunzel neu verföhnt zu nennen? Was ist denn das für eine scheiß Idee? Ehrlich.
Wir sind jetzt gleich wieder, wir machen noch ein bisschen Musik, dann sind wir wieder mit den großen 5 Zeichentrickserien oder Filmen.
Die großen 5 Disney-Filme. Kriegst du das hin?
Klar.
Disney-Zeichentrickfilme. So, und da kann man sich auch mal outen, diese ganzen Kulturignoranten, die sagen, Disney, das möchte ich aber nicht, weil da werden Wertevorstellungen die Kindern eingepflanzt. Hatten wir nicht schon mal die großen 5 Disney-Filme? Ich glaube, wir hatten das schon mal.
Die großen Animations-Zeichentrickfilme, ich weiß nämlich nicht, was Pixar ist, ich weiß nicht, was hier...
Hört auch zu Disney mittlerweile.
Alles, können wir alles unter... Also all diese ganzen Kinderfilme, da machen wir die großen 5 gleich mal.
Das hatten wir doch, glaube ich, schon mal, oder?
Keine Ahnung. Weiß doch keiner mehr.
Internet wird das.
Jeder, der diese Sendung hört, ist entweder bekifft auf Drogen oder hat irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren. Deswegen ist es völlig egal, was wir hier machen, Jan. Wirklich.
Nein, Olli. Du willst ja nicht, dass die Sumpfblume nicht voll wird. Das ist nicht egal. Das ist auch geil.
So, bisschen Musik?
Ja.
Willst du?
Nee, ich möchte, ich habe schon Demi Lovato gesagt. Mach es auch mal.
Bisschen Hip-Hop. Komm, hier ist Biggie Smalls, Alter, mit Hypnotize. Hey, da sind wir wieder, sanft und sorgfältig. Hey, ich sag mir zum dritten Mal schon nach einer Musik, hey, da sind wir wieder. Das ist auch.
Die Leute lieben Wiederholung. Redundanz als didaktisches Mittel.
So, hier ist eigentlich die Sendung, hier geht es um die großen Meinungsmacher. Und jetzt machen wir wieder Meinung. Heute machen wir mal wieder die großen 5, lange nicht mehr gemacht, eine Rubrik, die Leute lieben. Ich suche mal den... Wo sind denn die großen 5 jetzt? Da.
Und wenn wir das schon hatten, wenn wir diese Rubrik schon hatten, in jetzt 3 Jahren sanft und sorgfältig, dann ist das einfach so. Also die ganzen Freaks sollen jetzt mal die Fresse halten, weil wir haben jetzt auch in letzter Zeit viele neue Leute dazu gewonnen. Die müssen auch mal, können auch noch mal die Ranking der großen 5. Wir machen die großen 5 Animationsfilme aller Zeiten. Also sowohl Zeichentrick als auch 3D, die großen 5 Animationsfilme aller Zeiten.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 Animationsfilme. Ich fange mal gleich an, damit wir richtig hier in Wallung mal kommen, wie man so schön sagt. Ja, auf Platz 5 bei mir, Kapp und Kappa. Kannst du dich vielleicht noch an Kapp und Kappa erinnern?
Kann ich mich dran erinnern, ja.
Schöner Film gewesen. Der eine ist ein Fuchs, der andere ist ein Hund. Sie hatten eine Freundschaft im Wald zusammen. Dann wird der Hund aber irgendwie ausgebildet als Fuchsjäger. Und Kapp und Kappa trennen sich. Die Wege trennen sich. Irgendwann ist Kapp oder Kappa, keine Ahnung, einer von den beiden, ist unterwegs im Wald, wird dann aber gestellt von dem Hund, seinem alten Freund, der inzwischen Fuchsjäger ist. Und dann kommt es zu so einer rührenden Szene, dass der Hund meint zum Fuchs, komm, lauf weg, schnell, sonst muss ich dich fangen, dann fressen sie dich, wir sind hier auf Fuchsjagd. Und der Fuchs sagt, aber du bist doch mein Freund gewesen und so. Und dann gibt es einen emotionalen Clash mitten im Wald. Ich saß im Kino mit meinen Eltern und musste die Tränen unterdrücken, weil ich das damals uncool fand, von meinen Eltern zu heulen. Das hat mich emotional wahnsinnig mitgenommen. Kapp und Kappa bei mir auf Platz 5 der großen Disney-Animationsfilme. Jetzt kommen wahrscheinlich auch noch Filme, die nicht von Disney sind. Wir machen die großen 5 Animationskinderfilme auf 5 bei mir.
Kapp und Kappa. Hast du den gesehen, Jan?
Habe ich gesehen. Ich hab das aber eher in verblasster Erinnerung. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich bei vielen Disney-Filmen, eigentlich bei allen großen Zeichentrickfilmen von Disney immer eine emotionale Wendung drin ist, die wirklich einen extrem rührt. Ich habe deswegen auf Platz 5 tatsächlich einen, wo ich das letzte Mal gerührt war bei einem Disney-Film, nämlich tatsächlich Rapunzel neu verföhnt. Da saß ich davor. Es ist einfach so, es klingt scheiße, es ist ein Film, der wirklich völlig untergegangen ist, wegen der beschissenen Übersetzung des Titels, aber es ist wirklich ein ganz
toller Film. Hast du den alleine oder mit Kindern geguckt?
Ganz alleine.
Liebe Radiofans da draußen, stellen Sie vor, Jan Böhmermann alleine Wein vom Fernseher guckt, da Rapunzel noch verföhnt. Meinungsmacher Nummer 1, okay.
Es ist wirklich eine ganz tolle, ein ganz toller Rapunzel-Neuaufguss und so. Wird auch gar nicht so viel gesungen, so nervig wie sonst. Und es gibt so eine oder zwei sehr emotionale Momente, weil die Geschichte ist, Rapunzel, auch im Original von den Gebrüdern Grimm, Rapunzel wächst ja bei der Hexe auf. Das wird in dem Märchen völlig unterschlagen, dass die Hexe quasi
Rapunzel. Das war im Märchen einfach nicht drin. Ich habe Rapunzel gelesen für so eine Hörspielfassung, und zwar das Original Grimm-Märchen. Und da war das einfach so, dass es eine böse Frau war, die einen Garten hatte, wo sie Sachen gepflanzt hat. Und da ist Rapunzel dann nicht aufgewachsen bei der. Also das war dann
natürlich, die hat natürlich das erste Kind soll meins, das soll gehört ihr, und das soll Rapunzel heißen. Also wenn das Kind kommt, weil die Frau mochte ja so gern Rapunzeln essen während der Schwangerschaft,
ja.
Und wenn das Kind kommt, sollte die Hexe das Kind bekommen, und das war ja auch so in dem Märchen. Und dann hat sie den Turm gesperrt, und dass quasi Rapunzel 20 Jahre lang in dem Turm war, das haben die halt sehr geil rausgearbeitet, weil das ist das eigentliche Lebenstrauma, quasi Natascha Kampusch-artig in diesem Turm zu hängen 20 Jahre lang von irgendeiner Frau, die irgendwas erzählt hat. Und das war wirklich geil, dass natürlich die Eltern die ganze Zeit auf sie warten. Und die Eltern die ganze Zeit wollen, dass sie zurückkommt. Und der Moment, wo ich wirklich echt berührt war, war, als sie sich dann in die Arme geschlossen haben. Und das kriegt man vielleicht auch nur als Vater mit oder so. Ja. Wenn die eigenen Kinder, stell dir mal vor, die würde einer dein Kind wegnehmen bei der Geburt und dann erst 20 Jahre später wiedergeben. Und was meinst du, was du dann die 20 Jahre machst und weißt nicht, wo das Kind ist? Ist das nicht schrecklich? War ich dann einfach empathisch und emotional. Na und?
Nein, das ist völlig okay. Und das ist wirklich die Achillesferse, die man dann bekommt, wenn man auf einmal Vater ist von Kindern, dass man bei allen Sachen, die man im Fernsehen guckt oder bei Serien, wo es um Kinder geht, emotional mega ergriffen ist, was einem früher einen Scheißdreck interessiert hat. Und inzwischen macht einen das wahnsinnig fertig, wenn es irgendwie um Kinder geht und um Drama. Das kann man sich alles nicht mehr angucken. Okay, auf Platz 4.
Also Rapunzel auf Platz 5.
So, neu verfilmt. Mal an,
wissen Sie warum?
Auf Platz 4.
Aber nur Eltern wissen das.
Auf Platz 4 bei mir Pongo und Perdi war damals auch irgendwie eine Disney-Verfilmung. Pongo und
Perdi?
Wähle ich jetzt einfach mal aus phonetischen
Pongo
Gründen.
Pongo und Perdi.
Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht, aber ich weiß, dass es den Film gibt. Pongo und Perdi sind, glaube ich, zwei Hunde gewesen, die ein geiles Leben geführt haben, viele Drogen genommen haben, im Berliner Nachtleben. Eine frühe Verfilmung der Disney-Filme gewesen. Pongo und Perdi. Beide drauf gewesen, viel im Sisyphos in Berlin oder hier in der Bar 25 abgefeiert, und Pongo war voll drauf und Perdi hat ihn rausgeholt, und dann haben die ein bürgerliches Leben irgendwo in Charlottenburg geführt. Das ist meine...
Auf Platz 4 ist bei mir Ariel, die Meerjungfrau, gesungen von Ute Lemper, und dann passiert es irgendwann, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen wurde das nochmal neu synchronisiert, und wenn ich heute mit meinen Nachkommen Ariel, die Meerjungfrau gucken möchte, ist es in einer neuen Synchronfassung, die, glaube ich, Anfang der Tausender Jahre neu gemacht wurde, ohne Ute Lemper, neue Texte, wie heißt nochmal dieser Typ, der früher immer bei der Mini-Playback-Show mit der Baseballmütze auf war,
Ron Howard.
Nein, so ähnlich.
Ein Dunkelhäutiger? Ach,
so ein Dunkelhäutiger.
Mit, ja, Ron, kennst du auch bestimmt. Klar, Ron Williams.
Ron Williams, genau. Ja. Und der hat Sebastian die Krabbe dann neu synchronisiert. Nur die Hexe Ursula ist die gleiche Stimme. Ist alles komplett neu, das ganze Dialogbuch und so. Und das ist für mich das war echt hart, dann diese neue Synchronfassung zu hören. Und man kann auch den Ariel-Song nicht mehr mitsingen. Den alten von Ute Lemper konnte ich auswendig. Fand ich, war einer der ersten bewussten Disney-Filme, die ich so alleine bezahlt habe, wo ich dann da reingegangen bin, als 12-Jähriger oder 13-Jähriger. Und fand ich immer noch mega. So.
Okay, schnell weiter mal. Auf Platz 3 bei mir, Monster AG. Fand ich irgendwie cool. Die ganzen Monster und so und die ganzen Monster und so, da ist immer was los. Und Monster AG fand ich eine gute Geschichte. Ich fand das Obermonster cool, diesen flauschigen, großen Typen.
Sully.
Und, Ja, Sully, tierisch gut. Gute Story, guter Film gewesen. Gibt es davon mehrere Teile eigentlich?
Monster? Monster AG, den zweiten gibt es auch jetzt. Und vor allen Dingen natürlich geil, Randy Newman hat den Soundtrack gemacht. Ich glaube, er hat sogar Sully gesprochen. Randy Newman hat Sully gesprochen.
Guter Film gewesen, kann man nichts gegen sagen. Platz 3, Monster AG.
Platz 3 ist bei mir Alice im Wunderland. Mhm. Es war, glaube ich, der erste große Animationsfilm war ja von Disney. Wo Mickey Mouse da irgendwie diese komische Symphonie, Fantasia. Und dann kam als nächstes Schneewittchen.
Ja.
Das war der erste Animationsfilm, wo Disney das hinbekommen hat, dass Leute quasi bei einem gezeichneten Film weinend im Kino saßen, was vorher nur echten Schauspielern gelang, aufgrund von wirklich ganz tollen dramaturgischen Kniffen. Und dann kamen erstmal so 2, 3 Filme, die nicht so geil waren. Pinocchio war nicht so mega gut. Und dann kam Alice im Wunderland, der große nächste Hit von Disney in den, ich glaube, späten 30er oder frühen 40er Jahren. Und der ist so psychedelisch, der ist so durchgeknallt. Wenn man die richtigen Drogen einschmeißt und sich den Film anguckt, ist man danach einfach.
Und du als großer Drogenexperte kennst dich natürlich aus.
Nee, eben nicht, aber ich glaube, das ist so eine Sache, das ist für mich ein Ersatz für Drogen nehmen. Wenn du Alice im Wunderland guckst, dann denkst du, das ist unmöglich, dass das Kinder sich angucken können. Das traumatisiert Kinder zutiefst, dieser Film.
Da steht ja daran, dass Alice im Wunderland, die Geschichte ist ja auch angeblich auf LSD geschrieben worden von,
Von einem halbpädophilen.
Von einem halbpädophilen Typen, der mit dem Halbsteifen diese Geschichte geschrieben hat. Genau. Ja. So, wir müssen ganz kurz einen kleinen Break machen, dann sind wir wieder da. Dann kommt das große Finale, Platz 2 und 1 der großen Disney-Filme. Ich weiß, Sie haben lange drauf gewartet da draußen. Sie sind gerade unterwegs, sind im Stau, Sie hören unsere Sendung, Sie sind irgendwo. Hier ist großes Entertainment angesagt. Ein Block haben wir noch für Sie. Dann sind wir, guck mal, wie reißerischer ich gerade rede. Ich bin auch froh, wenn wir gleich durch sind. Ich muss nämlich schon wieder zum Arzt. Untersuchung. Und schon jetzt...
Was doch gerade?
Ja, ich mache aber gerade komplett Blutbild, alles mal. Man muss ja... Ach,
alles... Ein Blutbild, bitte.
Wenn man die ganze Zeit mit Tod, Verderben und so konfrontiert wird und mit den Schwierigkeiten des Lebens, dann muss man auch ab und zu für sich mal so einen Check machen. Wann hast du das letzte Mal einen Check gemacht?
Letztes Jahr, habe ich doch erzählt der Magenspiegelung.
Stimmt, mega. Genau. Mit Propofol. So. Genau. Mm. So, hier sind Ihre Propofol-Boys. Gleich sind wir wieder da. Jan, du kannst dir noch mal einen Song wünschen.
Oh, pass auf. Zuletzt hinzugefügt. Ich guck kurz in meine iTunes-Liste. Pass auf, ich hab's gleich. Nur Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg hier drin. Scheiße. Kein geiler Song. Lange keine geilen Songs mehr. Wie mega unangenehm. Ich hab's gleich. Pass auf, dann kommt jetzt hier...
Mach doch was von KIZ. Wünsch dir doch was von KIZ.
Lieber guter Bekannter Chili Gonzales, der sich jetzt ein Sabbatical gönnt und ein Jahr in Kanada in der Blockhütte alleine abhängt und neue Lieder komponiert. Chili Gonzales, ein toller Pianist, super, super lustiger Vogel. Von seinem letzten Album Chambers ist hier Chili Gonzales mit Myth Me. Der einzige Song, in dem gesungen wird, und es wirklich lohnt sich und passt zum Sonntag. Myth Me, Chili Gonzales.
Und danach Platz 2 und 1 der großen Disney und generell Kinder. Hier, Animationsfilm. Hey, da sind wir zurück. Das sage ich jetzt zum vierten Mal, dass wir zurück sind, aber auch zum letzten Mal für heute.
Sorgfältig. Ey, Brülli, ne? Mhm. Viele Leute haben mega Feedback gegeben auf Brülli, auf Stefan Brüllberger oder Stefan Brüllberger habe ich ihn dann, glaube ich.
Genau, der auch ein Meinungsmacher. Der aber jetzt, aber jetzt machen wir kurz mal weiter, Jan.
Ich wollte nur mal sagen, habe ich mitbekommen, ich arbeite jetzt an einer Comedy-Serie, die wäre dann schön bei RTL Radio in Berlin, verkaufe ich dir dann an die Morgenshow. Macht dann Stefan Brüllberger.
RTL oder RTL 2? Wo wird's laufen?
RTL 2. RTL 2. So, kommen die großen 5.
Auf Platz 2 bei mir der großen 5 Animationsfilme. Ein Film, den ich wirklich super fand. Up hieß der, glaube ich, oder?
Ja, Joachim Gauck als alter Mann.
Der sieht wirklich aus wie Joachim Gauck, aber wirklich ein herzzerreißender Film gewesen. Einer der letzten Filme, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob vom Pixar, oder das gehört ja alles zusammen jetzt zu Disney.
Mittlerweile gehört das alles zusammen.
Alter Mann, seine Frau stirbt, er macht mit dem Heißluftballon nochmal eine Reise und herzerwärmt, schönes Geschichte gewesen. Und ich glaube, ich habe geweint. Ja, ich glaube, wir haben
einfach doch gar jetzt versucht er doch nicht so.
Ich glaube, ich habe geweint.
Du willst auch zeigen, dass du ein verletzlicher Typ bist, ne?
Ja, bin ich auch, jeder. Aber weißt du, ich glaube, ich habe einfach geweint am Ende. Manchmal, es gibt ja
einfach so.
Du, abends gucke ich mir zum Schlafen gehen eine Derek-Folge und muss weinen. Ab und zu ist man so emotional von allem so zerrissen, dass man da guckt, keine Ahnung.
Derek, Hans Tappert lebt gar nicht mehr. Ja. Das spielt er noch in voller Blüte.
Der Fantastische.
Und ist er gestorben, nur 40 Jahre später ist er dann gestorben.
Ja, Derek weint, ist übrigens eine Kolumne gewesen, auch ein Song von Bernd Begemann, dem fantastischen Songwriter aus Hamburg. Und der hat mal eine Kolumne geschrieben, die hieß der romantische Rotenburgs Orter. Und da hat er eine Geschichte geschrieben, dass Derek in der letzten Folge weint, weil er nie rechtzeitig da war, sondern immer nur den Mord klären musste, aber nie einen Mord verhindert hat. Ziemlich emotional, ziemlich schöne Idee gewesen. Derek weint, toller Song von Bernd Begemann.
Apropos, hast du gerade Rotenburg gesagt? Rottenburg?
Der romantische Rotenburgsort da. Rotenburg ist ein Vorort oder ist ein Teil, ein Stadtteil von Hamburg. Nicht wirklich der Rede wert, aber er hat damals zu der Zeit, als er das geschrieben hat, in Rotenburg gewohnt.
Ach so.
Rotenburgsort.
Nee, ich habe diese Woche gelesen, dass der Kannibale von Rottenburg oder Rotenburg, ja, der Typ, der die Geschlechtsteile alles anderen, der da Bock drauf hatte, aufgegessen hat, dann den kompletten Typen eingefroren und filetiert hat. Der hat ein Interview gegeben, hat ein paar schöne Details. Aber das ist jetzt vielleicht für den ein bisschen zu weit.
Okay, Platz 2 ja bei dir, der großen Kinderfilme, ja? Können wir mal kurz umschwenken?
Schreck. Vom Kannibalen zu Rottenburg, zu Schreck. Das war nach Toys, also ich hätte erst fast Toy Story gesagt, ja, weil das der erste große computeranimierte Full-Feature-Film war. Aber ich fand, der war mir ein bisschen zu hölzern, auch wenn Tom Hanks den Cowboy gesprochen hat und so und auch wirklich hochkarätig besetzt an Voice-Actors. Aber ich fand, Schreck war wirklich in Deutschland auch wirklich gut gemacht von Sascha Hehn, der Schreck gesprochen hat. Unten einfach ein toller Film, randvoll mit Anspielungen auf diese ganze Märchenwelt. Also hat, glaube ich, es war noch ein Pixar-Film, wo Pixar noch nicht zu Disney gehörte. Aber ich kann mich auch irren. Also ganz viele Anspielungen auf diese Märchen-Grimm-Welt und so. Ist ein toller Film. Auch die Folgefilme 2 und 3 sind echt super. Also Schreck ist deswegen bei mir auf Platz 2.
Ich glaube, Schreck fand ich einfach optisch immer so scheiße. So ein grünes Monster habe ich nicht so ganz verstanden.
Viel Angst gehabt wahrscheinlich.
Ja, habe ich nicht verstanden. So, meine Nummer 1, ein Klassiker der guten alten Zeit. Tolle Musik, tolle Charaktere, hat mich geprägt. Das Dschungelbuch, die Originalverfilmung. Ach, immer noch. Oh, ja, ist meine Nummer 1. Haben wir damals gesungen. Ist ein Film, das war einer der ersten Filme. Meine Tochter findet ihn auch toll. Ich finde ihn toll. Dschungelbuch, gibt, glaube ich, auch eine neue Fassung oder neue Serie vom... Gucke ich mir alles nicht an, diese neuen Sachen. Auch Biene Maya jetzt irgendwie sieht aus wie auf LSD, keine Ahnung. Aber Dschungelbuch ist meine Nummer 1, kann man nichts gegen sagen. Ja, ich bin halt anachronistisch, alt und jetzt klingelt mein Handy.
Oh, Telefon. Ja, gehen wir mal einmal ran.
Warte mal, hallo?
Ja, alles klar?
Ja, ich bin gerade mitten in der Radiosendung. Das ist Philipp Stürer, mein Booker.
Hey!
Jan, sag mal hallo.
Hey Philipp, moin, ich bin's, der Jan.
Ja, Jan, er kann dich gar nicht hören. Das ist Jan, ja, hat gerade gesagt, hallo. Du, wir machen gerade den letzten Block, wir sind bei den großen 5 Disney-Verfilmungen. Hast du noch eine Idee? Was ist denn deine Nummer 1 der großen Kinderverfilmung, Philipp?
Kinderverfilmung, ich liebe alle Harry Potter-Filme.
Nein, Animationsfilme.
Animationsfilme.
Warte mal, ja, alles von Pixar und wirklich alle.
Wirklich alles Quatsch.
Na, wie heißt der nochmal mit den Monstern? Monster
AG. Monster AG ist bei mir auf Platz 3.
Monster AG ist, ja.
Alles klar.
Ich jetzt mal Platz 1. Licht mal, ja, auf. Ja,
ich muss mal auflegen. Jan macht jetzt seine Nummer 1. Philipp, ich melde mich gleich im Anschluss nach dieser Sendung. Ja, bis gleich. Tschüss.
So, auf Platz 1 bei mir ist Ratatouille. Ist nicht ganz so spektakulär,
auch gut.
Aber war. Und pass auf, folgende Schlüsselszene, die mich wirklich, wirklich geflasht hat, weil man das so nachvollziehen kann, wie dieser Restaurantkritiker am Ende von der Ratte zubereitet das Ratatouille bekommt und der quasi beim Essen, beim ersten Bissen so einen Backflash hat und seine komplette Kindheit vor seinem inneren Auge vorbeizieht, weil der Geschmack ihn so sehr daran erinnert hat. Und das war, finde ich, eine der besten Darstellungen dieses Effekts, den man manchmal hat, wenn man Sachen isst, die man von ganz früher kennt, weil irgendwie die Zunge und der Geschmackssinn so sehr am Gehirn hängt, dass es manchmal gelingt, wenn du Sachen isst, die du ewig nicht gegessen hast, so eine kleine gedankliche Zeitreise hinzulegen. Und das fand ich so beeindruckend, das hat mich so mitgenommen, dass jemand das Gefühl, was ich auch öfter mal habe, wenn ich Sachen esse, so in so einen Film gebaut hat. Das fand ich spektakulär und deswegen ist das meine Nummer 1. Gar nicht, weil ich da so gerührt oder emotional traurig war, sondern weil das so eine, das geht mir total oft so. Ich esse Sachen, die ich ewig nicht mehr gegessen habe oder ich bin irgendwo in Norddeutschland unterwegs und bin in einem Landgasthof, wo ich mit 12 Mal zum Kohl- und Pinkel-Essen mit meinen Eltern war und esse dann da wieder was und auf einmal kriege ich den totalen Backflash und weiß auf einmal genau, wie das damals war und weiß auch teilweise, wer da wo saß und Bilder kommen zurück und das ist in dem Film ganz toll dargestellt. Und deswegen, die Geschichte ist auch toll, abgesehen davon.
Ratatouille ist ein super Film. Hätte ich auch noch fast gewählt, wenn er mir eingefallen wäre. Das kenne ich übrigens auch bei Shorshi zum Beispiel am neuen Pferdemarkt in Hamburg. Da gibt es einen kleinen Imbiss. Kleinster Imbiss in ganz Hamburg. Und die Soße da von dem Schaschlik, ne, und der Currywurst, das erinnert mich an meine Kindheit, weil ich mit meinem Opa schon Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre da als kleiner Stöpke gegessen habe. Und das macht mich genauso. Dann kommt alles wieder hoch. Super, das waren die großen, warte mal hier, wo ist der Abbinder? Da.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, das war schon wieder fast mit sanft und sorgfältig. Jetzt haben
was
wir.
Was Hermann von Feen sagt, du, da frage ich mich, was der wohl sagt.
Der kommt gleich noch. Jetzt ist nur die große Frage: Wie sieht deine Woche aus, Jan? Was liegt bei dir an? Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen.
Nächste Woche, ich habe wieder Sendung am Mittwoch, dann wird ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt, werde jetzt ein bisschen Chili Vanilli vielleicht in Bremen abhängen.
Warum?
Ja, ein bisschen Familie besuchen, ein bisschen, ich habe jetzt gerade, kann man ein bisschen runterkommen, so ein bisschen. Ich war ein bisschen abgestresst letzte Woche, wegen dieser Rumreiserei nach Hamburg, und war ich ein bisschen angeschlagen und ich war mal lange nicht mehr in Bremen. Ich fahre, glaube ich, nach Bremen.
Bremen ist gut. Ich spiele in Worpswede. Kennst du Worpswede?
Ja, super. Worpswede sind wir früher mal hingefahren, weil das so ein touristischer Ort ist und die haben da so einen Spar, der auch sonntags auf hat. Ja, und ich glaube, da kommt Johannes Strade von Revolverheld her. Liebe Grüße, Johannes.
Tatsächlich. Die habe ich ja, in der,
toll, oder?
Das Problem war in der Sendung, die wir letzte Woche hatten, ich war ganz froh, dass die eigentlich ausgefallen ist, weil da habe ich Revolverheld so gedisst in der Sendung. Und das wurde dann jetzt ausgestrahlt, dass sie gesagt hat, das ist irgendwie Scheidungsrock oder ähnliches. Keine Ahnung. Ich habe aber, ja, aber ich bin aber eigentlich Jungs in dem Alter, wo man andere Leute nicht mehr disst und andere Bands. Deswegen hier entschuldigt ein Revolverheld, ihr seid ganz toll. Vielleicht habt ihr Lust, Vorprogramm in der Sumpfblume zu machen.
In Hameln, genau. Oh. Das war sanft und sorgfältig. Genau. Valentinstag 2016.
Ich hoffe, Sie genießen noch ein bisschen die Berlinale, falls Sie in Berlin wohnen. Wenn Sie nicht in Berlin wohnen, dann genießen Sie einfach die schönen Tage und sind Sie froh, dass die Berlinale nicht bei Ihnen in der Stadt stattfindet.
Ja. Morgens am Rewe irgendwie an der Kasse stehen zusammen mit George Clooney und
der gerade noch im Smalltalk ist mit Angela Merkel über die Flüchtlingsproblematik quatscht.
Ich denke, George Clooney wird das lösen. George Clooney wird das Ding jetzt. Wir schaffen das, aber nur dank George Clooney vor allen Dingen.
Hi, this is a private message for George Clooney. Welcome to Berlin. How was it with Angela Merkel? You are invited.
Have you solved anything?
Yeah, you are invited in our radio show. We are really popular comedians from Germany.
It goes so,
yeah. Yes. Wer ist denn noch? Hello Meryl Streep. This is a message from...
Hey Meryl, what's up? What's going
Meryl,
on
you're, in the you're Carlton, the, eh? You're the president of the Berlinale this year, and we like to say hello to you. Welcome. Yes. I like, yeah, the best thing was when you played the Queen. That was great.
Yes, that was that is funny.
That was funny.
Wasn't Meryl Streep also in Mrs. Doubtfire? Wasn't Meryl Streep auch Mrs. Doubtfire?
Amazing.
Nee, Mrs. Doubtfire. Amazing. Yeah, yeah, amazing job performing in Mrs. Doubtfire, Meryl Streep. Welcome to Berlin. Welcome to Germany.
Hallo, Lars Eidinger. Auch
hello, Lars Eidinger. You have to address him in English too, because he's now an international star. Hello, Lars Eidinger. Der kommt in meine Sendung, glaube ich, übernächste Woche.
Wirklich?
Ich freue mich schon.
Du, ja. Der kommt auch zu mir in die Sumpfblume nach Hameln.
Mach das Warm-up vor Ennio Morricone, damit die Stimme nicht so abkackt, wenn Ennio kommt.
Genau.
Der dann wiederum für mich Warm-up macht und ich mache dann für dich den großen Main-Act am Abend. Olli Schulz, nur mit der Gitarre. So, das war's. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.